Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
Ergo. Wir reden hier immer über Sport. Für uns das Normalste der Welt. Aber was passiert eigentlich, wenn man gar keinen machen kann? Nach einem Unfall, nach einer Verletzung, wenn man erstmal Pause machen muss. Dann braucht man echt Unterstützung, damit es so schnell es geht weitergehen kann. Oder überhaupt weitergehen kann. Bei der Ergo gibt es dafür die Unfallversicherung. Die unterstützt bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Ergänzend dazu gibt es individuelle Bausteine. Das können Assistenzleistungen sowie Haushaltshilfen, Pflegedienstleistungen, Fahrdienste, Reha-Maßnahmen sein. Der Schutz gilt sogar weltweit und rund um die Uhr. Und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich. Und dann kann es hoffentlich ganz schnell weitergehen mit unserem Lieblingsthema.
Bonjour et bienvenue à bord de la voiture balai. Cette fois, comme chaque année, à travers l'Hexagone. Après avoir pris l'apéritif et un amuse-gueule, on a démarré en Bretagne. Mais attention, les plats de cette côte plutôt sauvage ne sont pas bien supportés par tous les coureurs. Heureusement, ce tour culinaire vient juste de commencer et c'est sûr qu'il y en a pour tous les goûts avant l'arrivée qui nous accueillait avec le petit déj obligatoire avec du champagne et des croissants sous la tour Eiffel. Alors soyez les bienvenus et on vous présente vos guides de voyage.
Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andy Stauff.
Und angeschoben wird dein Bus von Rafa Custom.
Year 2032. Evenepoel, Pogacar, each won 6 tours now. Van der Poel will be competing in 17 disciplines at the Olympics, aiming at 17 medals. Van Aert wins Paris-Roubaix for the 7th time. Valverde announced that he will continue for another year as he doesn't feel his age yet.
Ja.
Was hast du da überhaupt gerade vorgelesen?
Das ist ein Tweet von Thomas de Gent von gerade.
Den
von ein paar Minuten.
Okay. Ich finde, der ist der Tweet des Jahres. Der Radsport-Tweet des Jahres.
Meinst du?
Also ich finde den schon ziemlich, ich habe den gelesen, habe direkt angefangen zu lachen. Also ich finde den schon ziemlich geil.
Ja, aber ich glaube nicht, dass es so kommen wird.
Nee, ja, natürlich wird es nicht so kommen. Also allein schon
wegen Valverde. War ein Witz,
Andi. Andi, das war ein Witz.
Hä?
Das war ein Witz, Andi.
Ja, schon ein Witz, aber er meint es ja schon auch irgendwo ein bisschen ernst.
Nee, glaube ich nicht, dass er es das mit Valverde ernst meint, dass er sich...
Ich glaube, dass Remco keine
Grand Tour gewinnt. Ich glaube, Valverde war der Witz.
Ja, aber ich glaube auch, dass... Mathieu van der Poel nicht in 17 verschiedenen Disziplinen.
Ich habe schon gesagt, ich glaube, dass der auch in Leichtathletik gut ist.
Ja, und schwimmen.
Ja, wir nehmen auf am Abend nach dem Zeitfahren. Es ist Mittwochabend, erste Woche Tour de France. Nur mal so zur zeitlichen Einordnung dieses Tweets und unseres Informationsstandes. Du hörst das ja jetzt wann anders, frühestens Donnerstagabend. Und Mathieu van der Poel hat gerade das erste ernsthafte Zeitfahren seines Lebens absolviert und es hat ganz gut funktioniert.
Ich habe mich echt gefragt, ob der schon mal sowas wie einen Aerotest oder wenigstens ein Fitting gemacht hat.
Ich glaube
so richtig
nicht.
Nee.
Also
die haben, ich glaube auch nicht, oder?
Wird vielleicht noch mal jemand gesagt haben, so nimm die Schulterblätter ein bisschen zusammen so.
Naja, die haben ja ein bisschen die Nacht haben sie noch am Rad rumgebaut, ne, damit das damit es noch ein bisschen aerodynamischer wird. Und das Interessante ist ja, jetzt am Ende ist er ja nicht die Princeton-Laufräder gefahren, sondern die von Aero-Coach.
Mhm.
Ja. Auf jeden Fall andere.
Genau, also nicht Shimano.
Wobei es da ja Prototypen zu geben scheint im Moment.
Ja, aber die gibt es schon seit letztem Jahr. Also die Laufräder kursieren schon seit letztem Jahr rum. Ja, und er ist einen Laserhelm gefahren, nicht den Arbus/Canyon-Helm. Und auch andere Überschuhe. Also richtig, richtig einen rausgehauen.
Ja, und das hat gebracht, dass er noch ein bisschen länger das gelbe Trikot tragen darf, siehst du?
Aber man muss sich da jetzt doch fragen, haben die bei Alpecin nicht mal vorher mit der Option so darüber nachgedacht, so ja, was ist denn eigentlich, wenn der jetzt dann beim Zeitfahren immer noch im Gelb ist?
Ja gut, aber
wüssten die doch auch, dass er dann einfach abliefert. Ja, braucht doch nicht mehr Vorbereitung.
Ja gut, so. Aber du hättest das Zeitfahrrad und die Laufräder, das hättest du doch alles vorher mal besorgen.
Das stimmt. Das stimmt.
Tag, ja, am Abend vorher.
Ja gut, also ich glaube ja immer, dass es eh egal, was die planen, Mathieu macht irgendwas anderes oder macht einfach. Also ich glaube, selbst wenn man insgeheim damit rechnet, geht man davon aus, ja gut, das ist dann halt irgendwie so eine Sekunde, aber es ist dann so eh alles so knapp. Aber das ist jetzt,
oder
ich glaube, dass man, das so
man
realistisch
kann das
ist.
Eigentlich
also ich glaube, es wäre unrealistischer, wenn es einfach normale Etappen gewesen wären, in Anführungsstrichen, wo er nicht nochmal rausfahren muss, sondern einfach einen Sprint jedes Mal aus der Gruppe gewinnt. Dann hat er irgendwie 10 Sekunden, weißt du, auf die Favoriten, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit gering, aber hat er ja auf einmal irgendwie schon sehr, sehr viel Zeitvorsprung. Und das wurde dann ja auf einmal wurde alles realistisch, weißt du? Und ich glaube, damit hat man auch nicht gerechnet. Das war, das hat man die Sachen.
Oder die dachten, der hat 2 Minuten Vorsprung oder 3
oder
zu
so.
Dem Zeitpunkt.
Also, gut, ich habe mir das schon gedacht, dass er eigentlich bis zum Zeitfahren in Gelb fährt.
Das habe ich doch letzte Woche auch gesagt. So 10 Tage habe ich gesagt.
Ja,
das werden es nicht, aber.
Aber das Team, das sieht für mich von außen immer mehr so aus wie Team Besenwagen.
Nee. Ist es
das gibt es eigentlich auch nur, damit Paul Voss Rennen fahren kann und Team Alpecin Phoenix ist jetzt immer noch so ein bisschen anscheinend die Startberechtigung für Mathieu van der Poel, obwohl die mittlerweile ja schon noch den einen oder anderen ganz guten Rennfahrer haben.
Aber das stimmt ja nicht.
Wie wir gesehen haben.
Das stimmt ja nicht. Also da weiß ich einfach mehr, so, das ist innen drin nicht.
Über Team Besenwagen?
Nee, da weiß ich weniger. ich weiß weniger über Team Besenwagen als über Alpecin Phoenix, glaube ich. Nee, aber so chaotisch ist es nicht. Die machen sich ja schon Gedanken. Aber ich meine, was willst du? Du hast ja normalerweise einen Deal, in dem Fall mit Shimano, und die sagen, du musst die Laufräder fahren. Und dann bist du auf einer Situation, wo es wirklich auf jeden Schiss ankommt. Und dann holst du
Lightweights.
Nee, die fahren ja kein Lightweight, aber.
Ja, weil letztes Jahr hat das Ineos gemacht.
Ja, gut, aber die kaufen ja was sie wollen. Und dann holst du das halt ran. Ich glaube, wenn das jetzt alles eine andere Voraussetzung wäre, dann hätte man das nicht gemacht. Ich meine, da ist ein anderer Helm gefahren, Überschuhe. Und Laufräder, ne? Und Laufräder ist ja das der größte Fass. Helm weißt du ja nur, wenn du dich auskennst, dass das nicht ein Canyon-Helm/Arbus ist.
Aber auf dem Arbus-Helm von Alpecin steht ja auch gar nicht Arbus drauf, ne?
Canyon.
Das ist auch weird.
Nee, das ist Canyon verkauft die Helme von Arbus mit dem Label Canyon drauf, auf deren Website. Also es ist ein Canyon-Helm gemacht von Arbus.
Von Arbus.
Ja. Da, über den Deal habe ich auch die Tage nachgedacht und habe mich so gefragt, ja, okay, wer kauft jetzt Canyon die Helme bei Arbus und labelt die um? Wirklich?
Die verkaufen die bei sich im Shop. Du kannst die auf der Canyon-Website, kannst du die Helme
kaufen. Ja, das weiß ich. Aber ich frage mich trotzdem, wie dieser Deal aussieht.
Ja, wahrscheinlich so in die
Richtung. Eigentlich macht's.
Also,
ich kann mir nicht vorstellen, dass Arbus jetzt an der Stelle sagt so, ja klar, macht euren Aufkleber drüber, ist uns egal.
Ja, genau. Die werden dafür schon was bezahlen. Ja.
Okay, Jungs, wollen wir mal
eigentlich
kurz...
Eigentlich auch
Läpsch. Ja, okay, sag...
Ja, keine Ahnung, könntest du jetzt einfach jeden Helm kaufen, machst so, klebst halt Besenwagen drauf und alle denken so, ey, cooler Helm, wo ist so ein Besenwagen,
ja, so
oder keinen Hersteller.
So machen wir das doch auch bald, oder?
Naja.
Ja, lass doch mal kurz das Feld von vorne aufzäumen. Oder willst du noch kurz was zu deiner Einreisegenehmigung sagen? Du hast es schon erzählt, Paul, eben als Andi noch nicht da war, dass heute extra der amerikanische Botschafter zu dir ins Hotel kam und dir deine Einreisegenehmigung ausgehändigt hat.
Ja, mit meinen Papieren. Genau, ich hab die Bestätigung bekommen und die ist jetzt sogar für mich für ein Jahr gültig. Das heißt, auch die nächsten Rennen sollten sicher sein. Aber das, was mich ein bisschen nervös macht, ist, da steht halt drauf, man hat jetzt diese Permission, ja, die heißt so und so, aber dieses Dokument ist kein offizielles Dokument der Regierung. Bitte wenden Sie sich für eine zusätzliche Bestätigung an die und die Adresse. Gut, da erreiche ich halt bis jetzt keinen. Das wird schon alles funktionieren, aber ist immer so ein bisschen, weißt du, steht halt im Computer drin, aber ja, das läuft alles. Aber in den letzten 2 Wochen wurden bei mir 6-mal Flüge gestrichen. Also immer der gleiche Flug, immer nach L.A. und zurück. Und ich habe mit British Airways gebucht und er wurde jetzt schon 6-mal storniert. Und ich musste mal auf ein anderes Datum ausweichen. Und jetzt irgendwann mal die Daten so, dass ich entweder eine Woche vorher rüberfliege und dann eine Woche später erst zurück, also 2 Wochen drüben sein muss. Und selbst die wurden dann irgendwann storniert. Und jetzt habe ich den ganzen Flug gecancelt, habe komplett neue gekauft.
Ich drück die Daumen, aber wie du schon sagst, es wird schon werden.
Ich drück dir auch die Daumen, Paul. Aber irgendwie kommst du schon darüber.
Irgendwie klappt es schon.
Aber
es fahren auch noch Schiffe.
Ja, aber noch interessant.
Ja.
Ich wäre ja dann eine Woche später in Wales gefahren. Da dürfen wir jetzt nicht mehr einreisen. Da hat der Veranstalter gesagt, keine ausländischen StarterInnen, sondern nur Einheimische.
Das wäre so witzig, so auf dem Schiff und dann auch irgendwie so eine Suezkanal-Situation.
Genau, erstmal einen Penis machen und dann...
Schön, immer auf der Rolle.
Jo, jetzt Tour de France. Erstmal morgens La Course. Da konnte man schon mal schön sich den Abschlussclimb auch angucken und analysieren.
Wir reden jetzt übrigens von Samstag.
Wir reden von Samstag. Erste Etappe Tour de France, erste Etappe La Course. Erste und einzige.
Ja, ich muss noch mal genau erklären. Also es gibt ein Frauenrennen während der Tour de France, das La Course heißt. Das ist dann schon Samstag in aller Herrgottsfrühe mal wieder gestartet. Also ich glaube, als Frauenprofi musst du auf jeden Fall Frühaufsteherin sein.
Mhm.
Ja. Viertel nach acht oder so sind die losgefahren.
Das war auch nicht immer am ersten Tag, oder?
Sonst war man mittendrin oder am Ende.
Mittendrin oder am Ende. Ja. Ich finde, dadurch, dass jetzt am Anfang ist, es so ein bisschen untergegangen auch, oder?
Fand ich eigentlich gut, tatsächlich. Weil alle sind so hyped und freuen sich, dass es losgeht. Und weiß ich nicht, ich glaube, da war man tatsächlich, also bei mir ging es so, dass ich da auch noch früher quasi bereit war zum Radrennen gucken, weil ich schon so gespannt auf die ganze Geschichte war.
Ey, du bist ja eh im Urlaub, Andi. Also ich meine, bei dir ist ja eh egal, aber...
Ja, ich war ja auch da vor Ort. Du hast es gar nicht so wahrgenommen, dass da noch was anderes stattfindet, außer eben die...
Wie läuft das jetzt eigentlich?
Drei Wochen Rundfahrt.
Dass dieses La Course zu einer Rundfahrt wird?
Nee, das wird nicht zu einer Rundfahrt. La Course gibt es einfach nicht mehr. Es gibt jetzt eine Tour de France für Frauen.
Ja, meine ich ja.
Ja, nee, das muss man schon unterscheiden.
Aber ab nächstem Jahr gibt es das dann.
Genau, das findet direkt im Anschluss an die Tour statt. Also es hört, ich glaube, die Tour endet am Sonntag, am Montag fängt La Course, also fängt diese Frauen-Tour de France an.
Alles klar, okay, nachher. Ja, weil jetzt geht es ja auch bald in Giro für die Frauen.
Genau.
Jetzt, glaube ich, am 2. Juli, ja. Ja, und da konnte man schon mal wieder sehen, wer da wahrscheinlich auch die Mitfavoriten beim Giro der Frauen sind. Und wie soll ich das sagen?
Deine Entdeckung.
Meine Entdeckung, ja. Entdeckung. Ist auf jeden Fall, also ja, mittlerweile der absolute Superstar. Was geht ab? Man braucht jetzt eigentlich gar nicht mehr auf Voss und die anderen gucken, finde ich.
Ja, denke ich auch so. Mit dem Sieg jetzt so endgültig irgendwie so. Ich meine, die versammelte Weltelite da schon wieder geschlagen. Nach dem Frühjahr bei den Klassikern. Also Demi Vollering scheint... das neue Sternchen am Frauenradsporthimmel zu sein.
Yes. Ja, Andi, weißt du noch, kannst du kurz das Finale erklären?
Ja, eigentlich war das Rennen so vorher ein bisschen mau und dann im Finale ging es halt so richtig los. Und am Ende haben sich dann, ja, wie so oft eigentlich, die Stärksten auch in der Gruppe abgesetzt und dann am Sprint, wo ich eigentlich gedacht hätte, okay, jetzt Marianne Voss hat das Ding in der Tasche, gewinnt dann Vollering.
Ja, die sah erstmal gar nicht so frisch aus, ne? Weil die ganze Zeit am Ende noch der ersten Gruppe im letzten Anstieg gefahren ist. Der war ja doch relativ lang dann auch, ne? Dann da diese 2,7 Kilometer oder 3 Kilometer hochging. Ja, Liane Lippert, geil. Immer wieder da unter den Besten. Irgendwann schlägt da auch mal die Stunde. Zum großen Sieg. Ja, Van der Brecken, die fährt jetzt auch nur noch an. Da habe ich nochmal die Geschichte, ich glaube, das hast du letztens schon mal erzählt, Paul, ne? Dass sie auch von der Vollering sagt, dass sie taktisch so gut ist und so weiter und mittlerweile auch schon so Ansagen im Rennen macht und die den Flash Wallon auch so gewonnen hat, dann nochmal an der Van der Brecken.
Ja, genau.
Hast du mal getimed, wie lange sie diesmal angefahren hat?
Nee, also die macht halt einfach, ne? Die marschiert halt dann da los. Aber was ich halt dann gut fand, dass die Cicely wird ja dann Zweite, schlägt Marianne Voss im Sprint, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber ich habe halt auch nur das Finale geschaut und fand es echt auch nicht ganz, ganz spannend und letztendlich hat schon so ein bisschen auch eine Richtung vorgegeben fürs Männerrennen. Klar, die Gruppe war größer, aber der Berg war auf jeden Fall schwer, muss ich sagen. Also hätte ich gedacht, dass es ein bisschen einfacher ist.
Ich würde auch Canyon SRAM wieder einen Sieg wünschen. Die versuchen es nämlich auch immer mit der Brechstange. Gerade wenn es am Schluss nochmal bergauf geht.
Ein bisschen zu
Kasia
oft, ne?
Oder Tiffany Cromwell. Und es ist aber immer so ein bisschen so, du weißt eigentlich schon, dass das nicht klappt. Die fahren los, haben dann auch mal 30 Meter Loch, aber die Favoriten warten da immer noch hinten und fahren dann trotzdem vorbei.
Ja, Tiffany Cromwell ist ja da reingestimmt, ey. Der hat richtig eingezündet. Und Das war, also ich hatte sie so lange, schon lange nicht mehr so stark gesehen wie da in dem Moment. Ja, und dann Cashen Yverdoma. Ich weiß auch nicht, warum. Die sind ja vorher, wie oft sind die rübergefahren? Ich glaube, zweimal vorher schon, ne? Oder dreimal. Oder sogar noch öfters. Also die kannten das Finale
schon. Ab dem vorletzten Mal habe ich es geguckt.
Und warum sie da so früh losfährt, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Weil zumal man den Berg ja schon ein paar Mal gesehen hat.
War noch ganz schön weit auf jeden Fall.
Ja, genau. Es war ein bisschen früh, weil sie war auf jeden Fall gut. Und dann hat es fällt mir oft auf bei denen, die attackieren echt sehr viel von vorne. Ne? Also dass du eigentlich relativ gut am Hinterrad fahren kannst dann direkt. Ja. Aber gut, die konzentriert sich übrigens auch direkt auf Olympia, ne? Fährt kein Giro Donna, um sich wirklich zu 100% da auf Tokio zu konzentrieren und da.
Wer jetzt?
Cashen Yverdoma.
Naja. Genau. Ja, Vollering so ein bisschen, weiß ich nicht, so die weibliche Shootingstar, so ein bisschen. Kann die Zeit fahren?
Wahrscheinlich.
Weiß nicht. Wahrscheinlich, Mathieu konnte bis heute auch keine Zeit fahren.
Ja, eben. Darauf will ich
kann
so
die
hinaus.
Mountainbike fahren.
Genau, ja. Da erst genau die Richtung, in die ich auch denke.
Ja, gut.
Ja, also auch so vom Auftreten her, ne? Ich habe dich schon ewig auf Instagram abonniert und das ist auch so ein guter Vibe einfach. So, ich finde, so Leute, die gibt's halt nicht oft, ne? So einfach nur immer machen, worauf sie Bock haben, Spaß haben, die geht super viel, so Bergwandern auch, irgendwie Skiwandern auch, das ist ja auch der neue Radsport, Trendsport. Und
wo wohnt die denn?
Ja, die ist ja eigentlich Holländerin, aber ich glaube, die haben irgendwie in der Schweiz noch so ein Häuschen oder so, keine Ahnung. Mit dem Hund dabei, das ist auf jeden Fall auch ein Instagram-Account, den man mal abonnieren kann.
Gut, dann gehen wir mal zum Männer.
Die Jungs angefangen, ja.
Ach, danke für die Überleitung, Paul.
Ja, gern geschehen.
Ja, also als erstes Thema haben wir ja hier so das Sturzfestival aufgeschrieben, aber ich will das nochmal unterteilen, denn der allererste Sturz ist ja nochmal so ein bisschen anders gewesen und hat das Thema Omi-Opi-Gate aufgemacht.
Und ich hab an der Stelle gar keinen Bock über die ganzen Stürze
jetzt. Ja, ist egal, aber das will ich jetzt wirklich mal besprechen, auch gar nicht jetzt wegen dem Sturz, wir brauchen den auch nicht besprechen, das ist ja total dumm, aber was er jetzt im Moment gerade so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, ist, dass dieser Fall von der Soko Rennrad, John Degenkolb, Toni Martin und Stefan Schäfer aufgeklärt wurde jetzt. Und gab's vorher schon mal, es haben schon öfter Fans Fahrer zu Fall gebracht, ne? Da hat doch nie, wurde doch nie ein Fass aufgemacht und derjenige dann gesucht und irgendwas angedroht und so. Was soll das jetzt plötzlich?
Das würde ich nicht unterschreiben,
ja? Dass
das noch nie passiert ist.
Naja, also aber zumindest.
Also ich denke schon, dass da irgendwie Ermittlungen dann mal aufgenommen worden sind, je nachdem, was für ein Sturz da verursacht worden ist. Und in dem Fall war es ja auch war schon fahrlässig, ne?
Ja, also was ich bei One ja auch schon gesagt habe, ist halt, was ich halt ein bisschen weird finde, ist, dass die ASO das macht und sagt, weil sie einen Schaden hatte. Aber eigentlich, das verstehe ich immer nicht. Da geht die ASO los und wird jetzt diese Frau verklagen. Keine Ahnung, was sie damit erreichen wollen.
Ja, vor welchem Gericht willst du das denn durchkriegen?
Und dann, aber eigentlich müssten doch die Fahrer oder die Teams Interesse haben, diese Frau irgendwie zu verklagen, was weiß ich. Aber weiß ich meine? So zivilrechtlich. Aber das ist ja, weil letztendlich schadest du ja in dem Fall Toni Martin und den ganzen beteiligten Fahrer. Und die ASO hat in dem Sinne ja erstmal keinen Schaden. Ne? Die
Teams was willst haben du da einklagen? Nach welchem Recht machst du das? Das ist ja juristisch total hanebüchen. Musst du irgendwie nach französischem Recht wahrscheinlich die Frau verklagen und kannst die auf ein bisschen Schmerzensgeld und gebrochene Fahrradrahmen verklagen.
Ist schon vorsätzliche Körperverletzung, ne?
Ja, vorsätzlich auf gar keinen Fall.
Naja, du stehst mit dem Schild auf der Straße.
Ja, ist fahrlässig, also, nicht vorsätzlich.
Aber du hast ja nicht gesehen, was von hinten kommt.
Ja. Oder fahrlässig von mir aus. Ja, ist schon ein Unterschied, vorsätzlich, fahrlässig, ich weiß, aber.
Ja, aber es ist auf jeden Fall irgendwie. Ja,
die haben sie heute gefasst, ne?
Vielleicht will man da irgendwie ein Exempel statuieren oder so. Ja, die haben sie gefasst.
Die hat sich das auch, ist ja so, die hat in so einem Erdloch, haben die rausgezogen.
Nee,
so hört sich das aber, an.
Aber die Mitteilung war wirklich so, also zumindest die übersetzte, wurde von der Polizei
Festgenommen habe ich gelesen.
Ja, nicht festgenommen, so ein anderes Wort.
Ich habe jetzt hier Eurosport. Zuschauerin mit Pappschild stellt sich der Polizei.
Ja, genau, aber das, was ich bekommen habe, ist nicht stellen, sondern irgendwie wurde gefasst oder sowas. Ja, aber okay. Hat sie halt gestellt.
Ich bin gespannt, was da noch rauskommt. Wirklich.
Ob sie deutsch
ein,
ist.
Ein sehr spannender Fall.
Wegen Omi und Opi?
Und wegen der gelben Regenjacke.
Ich Omi und Opi ist international.
Und nee. Gelbe Regenjacke. Herr Omi und Opi ist nicht international.
Ich habe schon so viele Memes jetzt gesehen und Aufnäher und Tattoos auch schon. Ich finde es eigentlich, ist auf jeden Fall witzig das halten, Omi Opi Allee.
Aber Omi Opi ist doch nicht. Also mal ganz ehrlich, also, so nicht, also Omi Opi ist nicht international.
Ja, deswegen haben die auch alle gesagt. Also in Frankreich heißt es auf jeden Fall nicht so.
Geht das schon?
Nee. Ich habe meine Französischlehrerin gefragt, die sagt, das heißt Mami okay. und Papi.
Wann hast du sie denn gefragt?
Vorgestern.
Mami und Papi heißt das, aber da gibt es noch eine Generation danach.
Ja, aber so heißt das. So heißt Mami. Okay. So, Mama heißt, glaube ich, anders.
Hm. Okay, egal.
Okay.
Die haben sie gefasst, das geht weiter. vielleicht kommt sie bald, keine Ahnung, vor das Erschießungskommando, wie auch immer, was man und nein, ist natürlich nichts, weil es gerade ein Scherz, nicht aufregen. Aber ich finde, lass es mal abhaken, Toni Martin fährt gegen Schild und verletzt.
Ich finde aber immer noch dieses Konzept geil mit diesen Radsportermittlern als Serie. So ein bisschen wie Special Victims Unit, so. Boston Legal, irgend sowas in die Richtung. Naja, okay. Ganz kurz zwischengehakt, habe ich vergessen am Anfang zu sagen, herzlichen Glückwunsch Markus Burkhardt. Heute Geburtstag.
Heute?
Ich glaube ja.
Oder wenn die Folge rauskommt?
Nein, also so zur Folge dann herzlichen Glückwunsch nachträglich, Mittwoch.
Okay, alles Gute nachträglich, Burgi.
ja.
Darf man zweimal auch gratulieren? Kommt, glaube ich, nochmal Nachwuchs im Hause, Burgi.
Das ist mir auch gefallen. Ich habe seine Frau gesehen und die sah schwanger aus.
Ach so.
Ja. Und dachte ich, oh, okay. Wie viele sind es denn? Hat er drei Kinder dann, oder?
Ja, habt ihr noch was zu sagen dazu? Dann nee. zum weiteren Sturzverlauf, jetzt mal nicht mehr Burgi abgehakt.
Achso, du redest von Burgi. Da tatsächlich hier, wenn du sogar noch mehr zu sagen hast zu dem Sturz.
Nein, zu den weiteren Stürzen dann. Jetzt Omi Opi abgehakt.
Ja, Burgi und dann der andere Sturz, der war dumm. Der hätte einfach nicht sein müssen. Da war in dem Moment keine Stresssituation, da war Raum. Und der hängt sich halt am Hinterrad auf. So, das gut, war halt unnötig. Der erste war auch unnötig.
Worüber man dann eher reden muss, ist dann nächste Etappe, wo sich, oder übernächste? Nächste.
Nee, war schon die nächste.
Nächste, da gab es halt ein bisschen Bodycheck und dann gab es halt eine Linkskurve, die einfach nicht hätte sein müssen. So, auch abgehakt.
Fandst du die Streckenführung denn okay für so die erste Tourwoche? Also ich meine, das ist halt Tour de France, ne? Genau, die wird in Frankreich ausgetragen, wenn es da nur kleine Straßen gibt. Dann musst du dich halt damit auskennen.
Ja, ich kann jetzt gerne einen Rant-Monolog Richtung UCI und vor allen Dingen David Lapatien halten.
Mach das, dafür sind wir hier.
Und inkompetenter UCI-KommissärInnen. Also, erste Etappe, die Stürze, sowas kann passieren, ist halt scheiße, sollte nicht, kann.
Kurz nochmal zwischengehakt, bevor du anfängst, du hast schon angefangen, aber ich will das nochmal betonen, diese Resonanz auf deinen One-Auftritt, die ich diese Woche bekommen habe, weil jetzt kommt so ein 17-Minuten-Monolog. Einfach jemand geschrieben hat, ich liebe, wie Paul Voss in One, entweder von Florian Nasser ist der, ne?
Kurz,
Florian Kurz, entweder so ganz einsilbig kommentiert oder 17 Minuten Monologe hält, nichts dazwischen.
Ja, so ist es auch.
Genau. Jetzt geht's los.
Also, Monolog. Erste Etappe haben wir abgehakt, zweite Etappe finde ich, der erste Sturz mit Primoz Roglic, da gab es halt einen kleinen Bodycheck von Sonny Colbrelli, kann passieren. Keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so tragisch, ist natürlich auch der Straße geschuldet. Dann der zweite große Sturz, da dachte ich, als ich es gesehen habe im Finale, da ist ein alter Schwede, wie die da durchfahren. Und dann hast du noch den falschen Fahrer, der von vorne fährt, so ein Maciej Mohoric, der eh schnell fahren kann. Ja, und der gibt dann das Tempo vor in so einer Kurve, das ist schon mal nicht gut.
Wo dann hinten der Assos-Fahrer einfach durchs Bild fliegt.
Genau, und da dachte ich, okay, alles safe durch, dann siehst du hinten, wie alle geradeaus weiterfahren. Und da dachte ich mir, vorher dachte ich schon, Alter, wie kann man eigentlich so eine Straße in der ersten Woche im Finale machen, auf einer Etappe, wo du weißt, es ist hundertprozentig Sprint. So, das war erstmal schon Carnage, das war zu krass. Und dann das Finale, finde ich immer jetzt noch, ich finde, man kann so eine leichte Rechtsbiegung machen, wenn es nicht anders geht, aber in dem Fall ging es ja wirklich anders. Ne? Man hätte das Ziel der zweiten Etappe einfach 50 Meter weiter vorne machen können, 100 Meter weiter vorne, hättest du eine schöne Gerade gehabt. Und auch die Zielanfahrt dahin, es war jetzt eine kleine Gruppe, aber auch die muss halt nicht sein in der ersten Woche.
Und ja, ist halt sauschnell einfach, ne?
Ja, und dann wieder Sturz passiert von Caleb. Das ist halt Pech. Es ist natürlich auch bedingt, dass da eine Biegung ist, dass er nochmal rausnehmen muss, der Tim Melier, und dadurch hängt sich Caleb am Hinterrad auf. So, da war Pech dabei, aber auch einfach scheiß Kursdesign. Dazu kommt dann einfach, dass dann der Lapatienne, also der UCI-Präsident, am nächsten Tag sagt, dass die Fahrer schuld sind an den ganzen Stürzen und nicht die Strecke.
Ja.
Natürlich muss man dazu wissen, dass Lapatienne aus diesem Ort kommt, wo das Ziel war. Und der war da Bürgermeister.
Und man muss auch eigentlich wissen, dass eigentlich gar kein Mensch ist, sondern so ein Cyborg, der von der ASO gesteuert wird.
Genau, das auch noch dazu. Und das ist halt, das kann ich nicht verstehen, wie du, die UCI muss endlich mal anfangen, sich zu emanzipieren von der ASO. Die versuchen immer, gerade seitdem er auch da ist, sich immer wieder näher an die ASO ranzubringen und keine Konflikte einzugehen. Und denke ich mir, dieses Finale muss nicht sein. Ja. Und dann ist noch das Ding, dass halt die UCI schickt ja normalerweise Leute los, die haben so eine technische Kommission, die sich Routen angucken und die dann absegnen müssen. Ne?
Also ist immer abgesegnet. Wenn das so kommt, ja. bei der ASO in der Tour de France, dann hat ein technischer Kommissär von der UCI das abgesegnet.
Theoretisch.
Ja, also
richtig,
muss
oder?
Passieren.
Ja, genau.
Sollte so sein.
Genau, aber
demnächst macht das ein Computerprogramm.
Und ich weiß.
Das wird aber gerade erst entwickelt.
Ja, und ich. Ich weiß einfach aus anderen Rennen, wo ich für die CPA als...
ich hoffe von Rainbow.
Ja, wo ich für die CPA als Verantwortlicher irgendwann auch mal bei deutschen Rennen vor allen Dingen war, weiß ich, dass die UCI die Strecken nicht kontrolliert. Ich bin bei zwei Rennen, wo ich war, bin ich jeweils das Finale abgegangen. Dann habe ich denen auch gesagt, wie sie Barrieren irgendwie von der Straße nehmen müssen, weil die auf dem letzten 300 Metern so halb auf der Straße draufstehen. Das war damals bei Vattenfall Cyclassics oder URI Cyclassics. Und das ist halt... Die kontrollieren das nicht. Die gehen dahin, holen sich ihren Tagessatz ab, wie auch immer. Und das, finde ich, ist halt unverantwortlich. Die UCI ist der Weltverband des Radsports und nicht der ASO. Ja? Und ich glaube, die
sind einfach... Das kannst du denen ja jetzt nicht so unterstellen, ob das wirklich so ist, aber man scheint ja schon mal vorgekommen zu sein.
Was? Scheint mir schon vorgekommen.
Aber vielleicht muss man jetzt mal so ein bisschen erklären, warum man jetzt auch nicht in der ersten Woche von der Tour de France vielleicht bei einem höchstwahrscheinlichen Massensprint eine 10 Kilometer Anfahrt über schmale Straßen rechts, links, rauf, runter machen kann.
Bergab auch noch viel.
Ja, also bei der ersten Tourwoche fahren natürlich dann bei so einer Etappe nicht nur die Sprinter wollen dann vorne sein, sondern auch alle Gesamtwertungsfahrer plus deren Helfer. Das heißt, eigentlich wollen alle Fahrer als Erster in diese Wege reinfahren. Weil ich habe nämlich irgendwann, jetzt die Tage, habe ich einen Kommentar gelesen, also ich fand erstaunlich viele Kommentare, die gesagt haben, ja, die sollen sich alle nicht so anstellen, das ist halt Radsport.
Ja,
so, das waren halt Leute, die gar nichts mit Radsport zu tun
da
haben.
Da waren aber auch Leute, die aber mit Radsport zu tun haben, da komme ich gleich dazu, macht mal.
Und dann war das auch so, ja, bei den Klassikern regt sich ja auch niemand darüber auf, so, dass die kleine Straßen fahren. Da gibt es aber einen Unterschied, bei den Klassikern, da kennt jeder die Strecke und da fahren halt nur Klassikerfahrer mit, die das alles ein bisschen besser können erstmal. Und man kennt halt die Strecke vorher. Und jetzt bei der Tour, natürlich hast du heute mit Google Maps und so dir vielleicht alles schon mal angeguckt und vielleicht hat der ein oder andere sich sogar den Streckenabschnitt mal angeguckt, was aber wahrscheinlich bei 99% der Fahrer nicht der Fall gewesen sein wird. Und du hast einfach keine Ahnung, wo du langfährst. Und du weißt nicht, wie die Kurve da aussieht, in die du reinfährst, die dann eben nach links zumacht. Und da fahren... Von den ersten 20 Fahrern fahren 15 geradeaus. Also das kann man da einfach meiner Meinung nach nicht machen. Und das muss man eben wissen als Streckendesigner, als UCI-Kommissär, der da ist. So viel Ahnung vom Radsport sollten die haben, dass man in dieser Situation in der ersten Tourwoche, wo so viel Anspannung nicht eben nur von den Sprintern bei so einer Etappe ist, sondern auch eigentlich vom gesamten Feld, dass man da über so Straßen fährt. Und ich meine, es gibt ja andere Straßen. Also man hätte den Ort auch anders anfahren können, ja. Das wäre vielleicht ein bisschen langweiliger gewesen, aber immerhin verantwortlicher und die Fahrer hätten es auch auf einer breiteren Straße spannend gemacht.
Ja, ja. Definitiv.
Also die Sprintankunft hätten wahrscheinlich noch ein paar Sprinter mehr teilgenommen, die jetzt nicht gerade ausgefahren sind in der Kurve. Wäre trotzdem ein spannender Tag gewesen und ja.
Also übrigens, die Stürze
kann man meiner Meinung nach nicht machen, so eine
Die Stürze passieren auch auf gerader Strecke. Ne? Das heißt nicht, wenn diese Kurve nicht da ist, stürzen die nicht. Aber man kann halt, oder man sollte halt das Risiko so weit wie es geht minimieren vom Streckendesign her. Der Rest liegt in den Händen der Fahrer.
Ja. Man redet ja auch nur jetzt, was passiert ist. Es hätte ja auch aber auch noch mehr passieren können bei so einer Strecke. Mhm. Und da waren ja super viele enge Durchfahrten, auch durch Orte, wo Häuserwände und so weiter nicht gesichert sind. Wenn dann ein Sturz mal an so einer Stelle passiert, dann kann das auch mal schlimmer ausgehen und das will man ja sowieso nicht haben. Ne?
Ich fand super komisch.
Von daher machen sich das da die Verantwortlichen immer ein bisschen einfach, finde ich.
Ich bin jetzt auch froh, dass wir so einhelliger Meinung sind hier, denn so ein paar, vor allem ältere Fahrer, als auch zum Beispiel Wigo in seinem Podcast, haben da noch die Meinung vertreten, die Fahrer, das liegt auch so ein bisschen an den Fahrern. Die fahren zu nervös, die fahren zu hektisch und man muss halt auch mal bremsen. Aber Alter, ganz ehrlich, dass die Tour de France, die Messlatte ist so hochgelegt von außen, das sind, jeder fährt da um sein Leben, um sein Geld und um seinen Vertrag. Klar, ein Kev, glaube ich, der hat so ein Statement gebracht, der kommt dann 5 Minuten später ins Ziel und meinte so, ja, da muss man auch mal anders fahren. Und Wigo sagt das dann auch. Ganz ehrlich, so als Klassement-Team kriegst du einen Haufen Geld dafür bezahlt. Wenn du mit deinem Captain sagst, okay, wir fahren jetzt hinten, dann kannst du ja schon davon ausgehen, dass du 5 Minuten Rückstand kriegst, weil du hinter einem Sturz gefangen bist. Und als, keine Ahnung, zum Beispiel Alpecin Fenix oder so, es geht um dieses Rennen, ne? Also, die sind komplett hochgetuned und alles hängt davon ab. Klar ballern die, das will man doch auch. Jeder will, dass die all out fahren. Also muss man die Strecke auch so machen, dass sie das können.
Ja, aber er hat schon recht, dass die, also was ich auch gerade meinte, ist, also die Stürze passieren auch auf geraden Strecken. Ja, also wenn jetzt 8-spurig wäre, da vielleicht nicht, aber du hast auch einen Katar-Stürze, ne, wo du irgendwie nur geradeaus durch die Wüste fährst.
Ja, wenn das aus Nervosität passiert, genau, wie genau, aber, BNB-Fahrern zum Beispiel, die sich dann selber aufhängen, okay, ja, selbst
aber,
schuld.
Genau, aber mein Punkt ist aber, dass jetzt ist es halt nicht richtig, es nur auf die Fahrer zu schieben. Also man muss halt versuchen, das Risiko so weit wie es geht zu minimieren und das hat man in dem Fall nicht getan und dann ist natürlich, kommt die Nervosität, aber was halt aber auch stimmt ist, dass dieser Respekt im Feld und dieses auf sich gegenseitig achten halt, das wird auf jeden Fall weniger und die Leistungsdichte ist höher. Also ich meine, vor 10 Jahren waren die auch alle fit bei der Tour, aber nicht so fit. Und
mittlerweile, ja, aber das willst du von außen ja.
Ja,
dass die Leistungsdichte höher wird.
Genau,
das ist ja, das macht den Sport ja geiler irgendwo auch.
Ja, worauf ich aber hinaus will, ist, dass man schon auch als Fahrer, die in dem Fall hat die UCI und die ASO haben versagt, es hätte eine andere Streckenführung geben müssen. Fakt. So, das ist einfach so. Aber allgemein um diese Stürze, ich meine,
das ist ein Fossi-Fact.
Nee, aber das ist ja so. Und,
ja, es stimmt.
Und dann hast du aber andere Situationen. Da ist die Strecke entschärft und es passieren trotzdem ganz schlimme Stürze. Also es gibt da keine normalen Stürze mehr. Ne? Es gibt ja direkt immer irgendwie, hat man das Gefühl, die sind immer dramatisch und härter. Das liegt aber auch daran, dass...
Ja gut, was man natürlich sagen muss, nicht nur die Fahrer haben sich verbessert, auch das Material, so ein Feld rollt halt jetzt auch mal gute 10 km/h schneller als noch von vor 10 Jahren.
Ja.
Also das ist halt auch einfach so, ne? Dass du hast jetzt auch bei der Etappe, wo der Van Moor noch raus war, hast du mal ganz gut hin. Natürlich war er auch kaputt, aber da hast du nochmal einen richtig guten Geschwindigkeitsunterschied einfach gesehen und da fährt halt so ein Feld mal 65, 70 auf der Geraden. Ja, so schnell ist man da nicht gefahren. Also die Räder sind einfach viel, viel schneller. Dazu kommt natürlich das ganze Setup von Kopf bis Fuß, was die heute fahren. Natürlich sind deswegen auch die Stürze passieren dann schneller. Höhere Geschwindigkeiten, kürzere Reaktionszeiten. Da kommt halt eins zum anderen und wie du sagst, Fossi, Fossi sage ich jetzt schon, wegen dem Fossi-Facts. Paul, das ist halt so, es wird halt anders gefahren und das, ja, da ist vielleicht so ein Wiggins, hängt da vielleicht noch ein bisschen irgendwo in der Zeit, wo das noch nicht so war.
Ja, und die UCI und
die ASO. Die haben auch noch anders kennengelernt. Ja, die wissen es sowieso von denen ist noch, ist der Lapartier
ist bestimmt
ist
immer,
drin
ja,
gefahren,
bestimmt
oder?
Bevor der Bürgermeister geworden ist.
Ja, ist ja auch egal, wenn dann wäre es vor 30 Jahren gewesen.
Keine Ahnung. Also,
ja, ja.
Aber
also, ja, damit muss man, das muss man aber halt mit einbeziehen, dass es halt nicht mehr so gefahren wird.
Ich meine, wir reden ja auch jetzt irgendwo von der ersten Woche jetzt, wo es halt noch extrem hektisch wird. Wir wissen ja alle, dass es dann irgendwann, wenn man mal durch ein paar Berge durchgefahren ist, auf jeden Fall auch irgendwo entspannter wird, so ein bisschen. Aber erste Woche Tour de France halt Formel 1, dann brauchst du Formel 1 Kurse.
Ja, aber was zum Beispiel, ja, was zum Beispiel Mathieu gesagt hat, also der Teamchef von Groupama, nee, FDJ, nee, wie Groupama FDJ heißen, glaube ich. Ne?
Groupama.
Genau, Citroën ist ein anderes Team. Was er gesagt hat, ist halt richtig. Der sagt ja ganz viel oder ganz oft auch so Oldschool-Sachen, aber diesmal hat er nicht recht gehabt. Man muss im Allgemeinen anfangen, Dinge zu ändern. Das sind die Kurse, das ist die Fahrweise, das ist überhaupt, wie der Radsport aufgebaut ist. Weil sonst stirbt wirklich mal irgendwann jemand bei so einem Sturz. Also ganz ehrlich, die fahren dagegen irgendwelche Graswände gegen. Irgendwann geht das halt nicht mehr gut. Weißt du, die landen andauernd auf ihren Wirbelsäulen und auch so wie Caleb Ewan da stürzt, das kann auch böse enden. Und ich finde, man muss alle zusammen, muss man einen Weg finden, wie man das entschärfen kann. Das reicht jetzt nicht nur die Strecke anders zu machen, es reicht nicht, den Fahrern zu sagen, habt mehr Respekt, weil das haben die nicht. Es fängt ja schon damit an, dass am nächsten Tag ein Protest geplant wird, den irgendwie aber eigentlich wahrscheinlich die Hälfte nicht interessiert, wo ich mich als ehemaliger Fahrer in dem Moment, wo ich mir, Alter, dann lasst es halt einfach, weil das macht das Ding einfach viel lächerlicher. Also du siehst dann einfach, dass innerhalb dieser Radsportblase, dieser Community auch gar kein Zusammenhalt ist. Jeder denkt an sich selbst, vielleicht noch bis zu seinem Teamkollegen und das war's.
Ich mache jetzt nochmal das ganz alte Fass auf mit der CPA. Die haben dann auch erstmal direkt einen Tweet rausgehauen. Ja, wir gratulieren Tim Mellier, der den Sieg davon trägt in einem dramatischen Finale. Nichts davon erzählt sonst. Der wurde dann auch nach 25 Instant Blackmail-Comments direkt gelöscht, der Tweet, und dann so, tut uns leid, mit dem Tweet vorher wir wollten niemanden verärgern. geil.
Aber auch die CPA sind so stark wie die Fahrer, die sie unterstützen, und der CPA werfe ich auch vieles vor, und auch da haben sie wieder ihren Job wahrscheinlich nicht richtig gemacht, ich weiß auch die Hintergründe nicht, aber wenn du halt siehst, dass die Fahrer untereinander sich nicht mal einig sein können, ja, und dann, wenn es eine WhatsApp-Gruppe gibt, wo Sachen besprochen werden, irgendwie nur die eine Hälfte anscheinend zustimmt und die andere interessiert es gar nicht, da weißt du halt, wie es um die Situation im Feld gestellt ist. Und dann sind wir ganz weit weg von diesem Punkt, wo man irgendwie auch mal anfängt, zusammen zu agieren. Ja? Und solange alle einfach nur auf sich selbst schauen, wird sich doch nichts ändern. Wir werden weil solche schlimmen Stürze sehen, bis zu dem Punkt, wo sich jemand ganz, ganz schlimm verletzt.
Ist einfach würdet so. Ihr sagen, es würde helfen, wenn man diese 3-Kilometer-Regel ausdehnt?
Nein.
Bei solchen Etappen?
Ich kann es auch erklären, warum. Weil diese 3-Kilometer-Regel ist ja nur dafür da, wenn du gestürzt oder einen Schaden hast. Aber die ist ja nicht dafür da, wenn du auf den letzten Kilometer eine Zeitgap bekommst von 10 Sekunden, weil vor dir jemand reißen lässt.
Würde es was bringen, wenn du bei 5 Kilometer, 8 Kilometer einfach die Zeit nimmst?
Ja klar, das würde es entschärfen, aber dann wie setzt du den Maßstab an? Welche Etappe machst du da den Cut und welche Etappe machst du da den Cut? Klar, das würde was bringen. Aber dann hast du auf einmal nur noch 20 Fahrer, die da irgendwie vorne rumfahren und der Rest eiert dann hinten rum. Das kann auch nicht die Lösung sein. Es muss einen anderen Weg geben, Dinge zu lösen als so. Ja? Weil wie sie jetzt dann gesagt haben, die 5-Kilometer-Regel oder sowas oder 8, was sie machen wollten, das ändert halt nichts, weil du musst ja trotzdem als Gesamtwertungsfahrer reinhalten, damit du nicht irgendwo eine Lücke bekommst.
Können wir ja nochmal überlegen, was uns da einfällt, so in Zukunft. Können wir uns ja auch gerne mal ein paar Hörervorschläge schicken, was man da machen kann. Bis dahin werden wir an die Fahrer appellieren, an die Vernunft der Fahrer appellieren. Hat ja auch in den letzten anderthalb Jahren Pandemie gut geklappt. aber dann kann ich jetzt mal eine Überleitung machen zu was Erfreulicherem. Ist nicht nur die Tour de France losgegangen, sondern Tour de Twitter ist auch wieder losgegangen.
Ja.
Habt ihr das verfolgt?
Ja, nee, klar.
Ich kenne das nicht.
Es sind alles Tweets zur Tour de France, spielt sich alles nur auf Twitter ab. Ich weiß gar nicht, bist du da noch drauf auf Twitter, Paul?
Klar, aber wie gibt es dann, wie heißt der Hashtag?
Hashtag Tour de Twitter. Und ich weiß gar nicht, wie das letztes Jahr so abgelaufen ist, da gab es auch irgendwelche Wertungen. Ne? Dass man irgendwie, auf jeden Fall haben sich die User jetzt alle umbenannt und haben alle so an Radsportler oder an Radsport angelehnte Usernames. Und das ist schon für mich das erste Highlight von der Tour de Twitter dieses Jahr.
Joao gegen Hut oder
ich will auch noch ein paar vorlesen. Also ganz weit vorne finde ich Sven Bierhoff. und ich Ben Zwiehoff. Und der hat dann super, das habe ich dir geschickt, das Bild, ne?
Ja, mega.
Der super geiles Profilbild auch. Nasser Buhani. Aber halt nass wie nass, ne? Wie feucht.
Ja, oder Emo Buchmann. Oder
Grand Depardieu. Grand Depardieu. Und Brian Gokart.
Oder Sören Crowe Andersen. Finde ich auch gut.
Da muss man sich mal angucken. Also, das fand ich auf jeden Fall.
Emo Buchmann auf jeden Fall schon lange guter Witz eigentlich.
Emo Buchmann, ja. Ja, der funktioniert aber auch nur mit dem passenden Profil. Ja, also, alle, die bei Twitter unterwegs sind, können sich mal da ein bisschen durchgucken.
Ja, mit Twitter's back. Mit Sven Behoff bin ich ja auch hier in so einer Twitter-Gruppe. Das ist eigentlich mein kompletter Informationszufluss immer den ganzen Tag. Da wird auf jeden Fall alles ausdiskutiert. Da sind eigentlich alle drin, die du gerade vorgelesen hast. Wenn du Bock hast, dann können die dich bestimmt auch einladen hier.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von
BBB. Zum zweiten Mal Anschieber des Besenwagens. Es ist mir eine Freude. BBB. Nicht nur, dass wir bereits eine Mitarbeiterin von BBB und jetzt frische Sechste bei den Deutschen Meisterschaften als Gast hatten. Wer es noch nicht gehört hat, Folge 109 Sockenlänge ist kein Verbrechen mit Caroline Schiff hören. Nein, manche Unternehmen versuchen auch einfach dem Radsport ein bisschen was zurückzugeben. BBB hat bereits Team Quickstep zu Andis-Zeiten gesponsert und bündelt heutzutage alle Energien auf den Frauenradsport, was ich für zukunftsweisend halte. Ja gut, und meine kleine Werkstatt im Keller ist ebenfalls mit BBB-Artikeln ausgerüstet. BBB bietet nämlich fast alles, vom Imbus bis zum Vorbau, von Sätteln über Ketten bis zum Montageständer. Also wenn ihr gerade was sucht, schaut doch mal, ob ihr es vielleicht bei BBB findet.
Wie sieht es eigentlich bei unserem Tippspiel? Bis jetzt lagen wir eigentlich relativ gut mit unseren Tipps, was so die ersten Tage anging. Ne? Also ich meine, Alaphilippe hatten wir auch, glaube ich, genannt. Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass
Mathieu van der Poel, Bretagne in Gelb, habe ich gesagt, und dann weiterhin in Gelb.
Und dann, was auch eingetreten ist, dass, wenn er das gelbe Trikot holt, dass er dann den ersten Sprint für Milan fährt.
Ja, stimmt, genau. Hätte ich gar nicht so erwartet, aber safe so passiert und natürlich auch von Erfolg gekrönt.
Dann stellt sich mir jetzt aber die Frage, warum fährst du dann den nächsten Tag? Waren die alle so gut drauf, dass sie gesagt haben, ja komm, jetzt haben wir schon zwei gewonnen, im dritten Tag fahren wir für den Philipsen. Was soll denn das bitte?
Ja, aber ich glaube, der
scheinbar
Plan...
Scheinbar so, ne?
Der Plan intern war immer so, dass man für Millier komplett flach fährt, die Sprints, und wenn es leicht ansteigend ist, für Philipsen, und es war leicht ansteigend.
Ja, aber gut, ich meine, keine Ahnung, da waren trotzdem alle anderen Sprinter, fahren da den Sprint und dann machen die da wieder so eine Änderung im Zug. Und ich meine, ich freue mich, dass Kev gewonnen hat, ja, aber ich wäre mir nicht so sicher, ob das nicht anders ausgegangen wäre, wenn Melier wieder gesprintet wäre. Also vor allen Dingen, der gewinnt ja vorher den Sprint. Überragend. Das hat alles super geklappt am Anfang. Warum änderst du das? Das ist für mich ein Riesenfehler.
Ja, wir können.
Wenn Teams halt mit zwei Sprintern fahren und dann irgendwie die Positionen tauschen, nur weil es einmal nicht funktioniert hat, und dann hat es in dem Fall sogar funktioniert und dann änderst du es trotzdem. Also, warum? Man kennt ja den Spruch, ne? Never change a running system.
Ja, gut, aber
das zählt vor allem für Sprintzüge, zählt das ganz besonders, und dann wechseln die das einfach so durch. Also,
ja, gut,
so kann ich nicht verstehen. Also,
das hat natürlich jetzt die Dramaturgie der Tour total positiv beeinflusst.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine,
ja, natürlich.
Leider werden wir es nicht sehen, weil Mathieu noch im Gelben ist, aber ich hätte sogar einiges an Geld drauf gewettet, dass wenn Mathieu das gelbe Trikot heute um 1 oder 2 Sekunden verloren hätte, dass er morgen auf Finale gefahren wäre.
Kann gut sein, ne?
Klar.
Oder zumindest mal im Zwischensprint.
Ja, da gibt es ja keine Sekunden.
Ja, aber lass mal kurz jetzt hier die melodramatische Seite dieser Sprinter-Soap besprechen. Sam Bennett. Andi, du hast gestern gesagt, machst dir ein bisschen Gedanken, machst dir ein bisschen Sorgen.
Ich habe ihm geschrieben.
Ein bisschen Sorgen jetzt.
Ich habe mit ihm geschrieben, ja. Er klang...
Wie geht's im Knie? Wie geht's im Knie?
Ja,
das ist ja erstmal das Wichtigste.
Das habe ich nicht gefragt. Ich habe nur gefragt, wie es ihm geht.
Okay.
Ich wollte jetzt nicht noch. Da ist halt so. ey, wie geht's denn deinem Knie um? Ich weiß ja nicht, was wirklich ist.
Ist das wirklich kaputt? Nein. Ja, ich glaube schon, dass er Knieschmerzen hat.
Hat der Patrick recht? Nee, also so kann man eigentlich zusammenfassen, dass es ihm eigentlich, zumindest wer geschrieben hat, jetzt auch nicht, also manchmal sieht man ja auch so bei Texten, ob jemand nicht gut drauf ist. Das hat mir jetzt nicht den Anschein gemacht, also schien normal drauf zu sein, dass es ihm gut geht.
War ein paar Smileys drin im Text.
es kam aus Smileys vorher.
Ja,
also ich glaube, er kann, also es scheint mir zumindest steht, er kann ein bisschen über den Dingen stehen, so hört sich's angehört. Ja.
Was okay. Ich mir gedacht habe, so
ja, ne?
Auch was immer von außen gesagt wird, ich meine, Patrick Lefebvre, wir kennen ihn gut, aber was auch so Yannick Steimle meinte, ja, der steht immer hinter seinen Fahrern und so, was das jetzt bitte, so.
Der ist gekränkt, der ist wie ein Kind, dem man die Schokolade weggenommen hat. Der ist einfach so.
Ja, also der weiß jetzt schon, darf er das eigentlich? Eigentlich darf man doch gar nicht vor August jetzt.
Ja, so, er kann das schon machen.
Er darf sagen, dass Sam Bennett woanders unterschrieben hat.
Ja.
Hat er ja jetzt quasi, oder?
Ja, klar kann er das sagen.
Ja. Na, was wird die UCI jetzt machen?
Ja, aber auch so ja. Dürfte er.
Die Socken kürzen.
Aber auch so dürfte er das ja.
Übrigens nochmal jetzt. Ganz kurz, anderes Thema, wir machen hier gleich weiter, zu diesem juristischen Thema vorhin und genau auch zu diesem Thema, was will die UCI jetzt machen, hat Johann Brunel im Lance-Podcast endlich mal was gesagt, was ich mir auch denke oder was auch einfach so ist, sobald irgendwelche solche Sachen vor ein Zivilgericht kommen, sind diese ganzen erfundenen Gesetze von der UCI sowieso nichts wert.
Ja, natürlich nicht.
Das ist alles totaler Schwachsinn. Also,
da musste man sich einfach nur mal die UCI also die Grund. Was ist überhaupt die UCI?
Ja,
das ist einfach ein Luftschloss.
Ist wie die Kirche, so wie eine Religion.
Das stimmt. Also für die Socken muss keiner ins Gefängnis gehen, wenn die zu lang sind. Aber die könnte ich halt für UCI-Radrennen sperren.
Ja, das
kann passieren.
Das stimmt, ja. Da hast du recht. Naja, gut, okay. Können wir das jetzt für 100% nehmen? Sam Bennett, Bora nächstes Jahr?
Ich glaube schon.
Ne?
Ja, Dani van Poppel soll
ja. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist jetzt scheinbar raus.
Patrick Lefebvre hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Da hat er es eigentlich gesagt.
Aber man muss natürlich auch sagen, also ich glaube nicht, selbst wenn er nicht zu Bora geht, oder bleibt er nicht bei Decoyne. Ich glaube, so weit kann man schon mal was sagen.
Ich glaube, das war auch der Ursprung des Ganzen, ne? Also man hat ja gesagt, es wurde gesagt, dass der Vertrag eigentlich mit dem anderen Team schon vor der Tour de France geschlossen wurde. Und dann wusste das wahrscheinlich das Team de Koenig auch. Und ich wette, das hat auch damit reingespielt, einfach in die Tour-Nominierung. Und man wusste auf der anderen Seite auch auf jeden Fall, dass Cavendish irgendwie da ist und ist halt auch Cavendish, ne? Mhm. Wenn du den halt ablieferst, 200 Meter vom Ziel, dann hast du eine gute Chance, das Ding zu gewinnen. Das haben wir in der letzten Folge auch so besprochen und genauso ist eingetroffen.
Ohne Murkoff sogar.
Mehr oder weniger ohne Murkoff. War auf jeden Fall, also Murkoff hat mit Sicherheit seinen Teil dazu beigetragen. Der war jetzt nur nicht so dominant vertreten im Finale, dass man alles gesehen hat, was er vorher geleistet hat. Aber ja, letztendlich, ich glaube, nächste Woche oder so wird jetzt Lefebvre zum König von Belgien. Gekrönt, glaube ich, oder?
Nee, ich
oder zumindest, ja, ich mein, vielleicht in England jetzt.
Es ist natürlich
zum Sir.
Es ist natürlich bitter, was er da so schreibt und seine Ausdrucksweise ist auf jeden Fall auch gewöhnungsbedürftig, aber so ein paar Sachen, die er sagt, haben wir, glaube ich,
auch. Das ist auch immer nur die Übersetzung, Basti.
Ja, okay.
Hab auch schon ein paar Mal gesehen.
Also meinst du nicht, dass er so Begriffe wie große Eier und sowas verwendet? Und
doch.
Ja. aber er sagt halt auch Sachen, die wir auch letzte Woche, glaube ich, schon oder vorletzte Woche dazu angesprochen haben. Das, ich meine, er formuliert das natürlich relativ straight aus. So, was hat er gesagt? Du hast rumgeheult, bis du von Bora dann weggegangen bist und jetzt gehst du da wieder zurück und hat ihn halt.
Ja, ist schon auf jeden Fall fragwürdig. Es ist ja auch seine eigene Kolumne irgendwie, ne? Also er meldet sich ja auch nicht immer, er gibt ja nicht nur Antwort auf Nachfrage, sondern er geht ja auch selber aktiv in seine Kolumne mit solchen Themen rein. Ist halt aber auch Belgien, ne? Da wird das Ganze eh nochmal ein bisschen anders aufgekocht. Also Radsport im Allgemeinen. Dass es dann da auch immer so groß aufgewirbelt wird, was er da verzapft, so, ne? Auch wir kriegen das ja international dann sogar mit in der Radsport-Bubble. Aber ja, lass uns doch mal einfach drüber reden, dass Cavendish gewonnen hat. Dafür können wir uns, glaube ich, alle drüber freuen. Ja, krass. Also, ich glaube, ich habe auch gesagt, dass ich ihm auf jeden Fall einen Etappensieg zutrauen würde. Dass dann direkt so in der Manier passiert, da war ich jetzt auch schon ein bisschen erstaunt, würde ich, kann ich schon fast sagen, oder? Also, den Sprint, den er da gefahren ist, das war ja wirklich so.
Wie früher.
Wenn man alle Siege dieses Jahr noch so ein bisschen sagen konnte, ja, okay, war jetzt nicht so gut besetzt das Rennen, ja, okay, das war knapp, ja, okay, das war jetzt nicht, aber das war ja wirklich wieder so Cavendish wie, ja, irgendwie, vor 10 Jahren hat er die Etappe schon mal gewonnen und genauso hat er die jetzt vor ein paar Tagen wieder gewonnen. Also das war echt unfassbar, aber da waren mal Emotionen drin, auf jeden Fall.
Ja, geil. Ich bin gar nicht so drin in diesem Cavendish-Hype, aber schon gut. Nicht. Ja, ich mag ihn, aber ich freue mich tatsächlich auch für die anderen Sprinter. So, eigentlich finde ich.
Schon mega geil.
Ja.
Auch wie er den Sprint wieder gefahren ist, ne? Da waren so ein paar Situationen, das hätte der vor ein paar Monaten, wäre der da niemals durchgefahren. Also die Linie, die der neben Sprint gefahren ist, die hat er einfach die letzten Jahre nicht gehabt. So, und da muss man sich schon fragen, okay, wo kommt das jetzt auf einmal wieder her? Ist wirklich so das Selbstbewusstsein, was er jetzt wieder hat oder was das Team ihm vielleicht sogar zurückgegeben hat?
Also ganz ehrlich,
ich finde es schon krass. Also
auch so ein bisschen so mit André, oder? Und der Linie und
ja, nee, das war, also warten wir die Tour mal ab. Ich denke mal, irgendein Tag werden auf jeden Fall, man muss ja sagen, Israel fährt mit einem, Israel Startup Nation, die fahren halt mit einem richtig kleinen Sprintzug. Eigentlich sind die nur zu zweit. Rick Zabel, André Greipel. Aber die werden auch noch, wenn sich das Feld mal so ein bisschen durchsortiert hat, wenn es nicht ganz so hektisch ist, wo man mit zwei Mann eben nochmal ein bisschen mehr ausrichten kann als jetzt, wo noch alle Teams halt voll den ganzen Sprintzug mit dabei haben, werden wir die auch nochmal vorne sehen, auf jeden Fall, bin ich davon überzeugt. Und ich glaube, bei André ist vielleicht so ein bisschen anders, dass der, dass eben so die Sprinter sich so ein bisschen verändert haben, dass so diese großen, kraftvollen Sprinter es einfach nicht mehr so leicht haben. Und ich meine, Cavendish hat sich, der ist jetzt nicht irgendwie gewachsen oder so, der war halt schon immer klein und schnell. Der passt da eigentlich jetzt nach wie vor rein. In die aktuelle Sprinterriege und ich glaube eher so als großer, schwerer Sprinter bei den Geschwindigkeiten hast du jetzt eben doch ein bisschen mehr Windwiderstand, was auch so dem Material vielleicht geschuldet ist, dass die Sprints einfach noch ein paar km/h schneller sind und diese reine Power einfach nicht mehr so dominant ist wie in den Jahren, ja, ich sag mal Marcel Kittel, André Greipel, das waren halt noch so die großen Sprinter, die da jahrelang dominiert haben. Tim, weil sie eben dann diese Power hatten.
Ja, dann auch irgendwie Tim mit klassischeren Zügen, ne?
Klar,
ist das ist ja jetzt irgendwie doch chaotischer.
Der ist auch nicht kleiner als André.
Ja, aber nicht so breit.
Ja, also ich würde jetzt sagen, der wiegt ungefähr die Hälfte. Oder?
Ja, warte mal. Poseidon ist da, weiß auch immer alles.
Ansonsten sehe ich da jetzt aber auch außer den drei genannten jetzt tatsächlich keine Sprinter, die bis jetzt so eine da nochmal eine Chance hätten. Vielleicht mal nach einem schweren Tag irgendwie Mats Pedersen.
Ich verstehe gar nicht, ich hätte Arno Demare eigentlich total stark eingeschätzt nach dem Frühjahr.
Paul winkt ab. Ja, gut, die Tour ist noch lang, ne? Mal sehen, Demare ist auch schon gestürzt. Auf jeden Fall ein Anfahrer, den hat es schon verbraucht, der ist raus mit einem Knochenbruch. Für die hat die Tour auf jeden Fall nicht so gut angefangen, aber ja, wenn man sich da jetzt von dem Sturz mal ein bisschen erholt, muss man auf jeden Fall mit rechnen, aber so wie Quickstep oder auch Alpecin jetzt die Sprints angefahren ist, ich meine, da kommt es dann wahrscheinlich immer drauf an, für wen sie da am Ende fahren. War schon stark, muss man sagen.
Wir haben auch ein Statement von Roger, ne? Was jetzt Phase ist bei Lotto.
Hat man jetzt schon gesehen, ganz gut eigentlich. Was?
Der kann sich jetzt noch ein paar Scheine dazu verdienen und noch bei dem Israel Startup Nation Zug mit einsteigen. Dann sind es schon mal 3.
Ja.
Hallo, in den Besenwagen. Kleines Update von Team Lotto Sodal. Taktikänderung. Ja, leider ist unser Kapitän Caleb Ewan aus der Tour ausgeschieden. Nach dem Sturz auf der 3. Etappe ist er mit dem Schlüsselbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ist operiert und vermutlich am Donnerstag wieder zu Hause und kuriert sich dann aus. Das heißt aber für uns, dass wir ja natürlich die Taktik ein bisschen umstellen müssen. Wir haben zwar mit Jasper de Boys immer noch einen schnellen Mann, aber wir wollen weiterhin Etappen gewinnen. Und wir wissen, dass er gut ist für ein gutes Ergebnis, aber wahrscheinlich keine Etappen gewinnen kann in einem Massensprint. Die größeren Chancen bestehen dennoch auch für ihn aus kleineren Gruppen. Von daher wird jeder seine Chance bekommen und seine Chance in den Spitzengruppen suchen. Vermutlich nicht jeden Tag, aber wie man heute schon gesehen hat, haben wir definitiv starke Leute dafür. Und es wäre fast aufgegangen. Aber ja, morgen kommt erstmal der erste Ruhetag. Für mich zumindest. Ein Zeitfahren steht an und danach ist aber auf dem Papier wieder eine Sprintetappe. Aber ich denke, wir versuchen dort auch wieder einen in die Gruppe zu kriegen. Und vielleicht geht es ja dann diesmal auf.
Ja, Roger, mit Sicherheit, man hat es ja jetzt hier in der Nachricht gehört, der geht bestimmt nochmal in eine Ausreißergruppe.
Ja, es wird so langweilig im Feld, ne?
Kann man eigentlich schon drauf wetten, oder?
Ja, ich meine, Brandt van Moor, der noch fast dann die 3. Etappe gewinnt, nee, vierte, die fast die 4. Etappe gewinnt, das war schon krass. Also, schön, dass Kev gewinnt, aber ihm hätte ich es auch gegönnt. Also, das war einfach ein saustarkes Finale von dem, ey.
Ja, auf jeden Fall. Das sah auch echt lange so aus, als würde er das noch durchziehen können.
Ey, der Typ ist krass, Mann.
Seid ihr dann so in der, wenn so Ausreißer kurz vom Ziel, wo es aussieht, dass sie durchkommen, seid ihr dann eher pro Ausreißer oder pro
Feld? Kommt drauf an, wer es ist.
Feld.
Ja, genau, kommt drauf an.
Bei Gianni Moscon würde ich sagen.
Ich bin immer pro Feld. Ich will immer einen Sprint sehen.
Nee, also ich. Also
stell mal vor, die hätten jetzt um Platz 2 gestunden.
Wenn Rutsch
vorne
wegfährt.
Eine Katastrophe. Ich hätte. Ja, gut, jetzt mal so Leute, die man gut kennt, außen vor vielleicht. Aber ansonsten bin ich immer. Ich will immer, dass bei einer Flachetappe auf jeden Fall immer ein Sprint ist.
Okay.
Ja, das liegt daran, dass du mal Sprinter warst, aber ich finde es geil, dass du Ausreißer
durchkommst. Ja, sonst ist doch so total voll uninteressant, ja, wenn da so einer allein. Ja,
nee.
Toll. Hat er uns den Sprint versaut? Ganz nee. Ehrlich, da würde ich direkt abschalten, 100 Meter vorm Ziel.
Nee.
Naja.
Ja, ich habe sonst nichts mehr dazu zu sagen.
Wollen wir langsam zum deutschen Rennsport schalten?
Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn man zu viel Tour schaut, dann hat man irgendwann keinen Bock mehr darüber zu reden.
Ja,
das ist bei dir vielleicht gerade eher das Problem.
Genau.
Vielleicht ein kurz anderes Thema für dich, Paul, jetzt so. Ich weiß nicht, verfolgt ihr noch Jonas Deichmann? Der ist ja so.
Wo ist er gerade?
Der ist ja so durch Sibirien da, ne, immer im Schnee gezeltet, 5 Kilo Schnee so am Rad als Beigepäck und so weiter. Irgendwann war er dann da in.
Und Athletic Greens hat er auch.
Genau, in Kamtschatka angekommen und hat dann auch irgendwie auf ein Schiff oder so gewartet, hat gefragt, Leute, ja, ist da noch so ein bisschen mit den Einheimischen rumgetourt, noch so ein bisschen Urlaub da gemacht, das war ganz witzig. Und dann, aber jetzt ganz krasser Change of Scenery, vor, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so, ist er ja jetzt irgendwie, kein Plan, Schiff, Flugzeug, was auch immer, nach Mexiko. Und jetzt joggt er durch Mexiko mit so einem Kinderanhänger hinten dran, mit seinem Zeug drin und macht, jeden Abend gibt's so, weiß ich
Tacos.
Nicht, Tequila, Tacos an so einem Pool oder an so einer Lagune und jetzt übelst Lifestyle am
Isolation
Start.
Isolation in Sibirien, ne? Da passt das auch ganz gut.
Übelsten Lifestyle am Start, ja, also feiere ich auf jeden Fall. Aber er lässt sich definitiv sein Bart komplett wachsen, ne? Also
genau,
das scheint eine Challenge zu sein in seiner kleinen Reise. Ist jetzt schon dramatisch und hat so eine Baba Gump Schrimpmütze auf.
Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, ob er gerade zunimmt.
Wirklich eine Baba Gump?
Ja,
oder?
Ja.
Ja, die richtige Baba Gump, ja.
Die Originale?
Ja.
Du fragst, warum er nicht zunimmt?
Ich frag mich gerade, ob er zunimmt. Der sieht...
Sieht ganz wohl genährt aus.
Der,
ne,
sieht wohl genährt aus auf jeden Fall, Karl.
Vielleicht ist das auch vom Tequila.
Ich glaube, das ist ja sein Geheimnis.
Ein bisschen aufgeschwommen. So.
Ich glaube einfach, dass der so langsam verbrennt, dass er halt einfach ewig, dass der müsste auch nicht schlafen, der könnte so durchlaufen und fahren.
Ja, der läuft ja auch nicht schnell, ne? Also der läuft, nee, ja, nee, der läuft ja den Halbmarathon irgendwie so in 10, 11 Stunden.
Ja, also sagen wir mal so 11 Stunden läuft er für, glaube ich, 54 Kilometer macht er so ungefähr am Tag.
Nee, das stimmt nicht. Also das war jetzt letztes, aber der läuft immer schon so zwischen, okay, sagen wir 9, 10, 11 Stunden läuft er immer. Also, aber das, ich glaube, anders kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht jeden Tag einen Marathon laufen, wenn du einen 4er Schnitt läufst oder selbst einen 5er Schnitt. Du musst ja schnell gehen.
Du würdest so machen.
Nee, ja genau.
Du könntest gar nicht anders.
Ich würde es so 3 Tage machen und dann nicht mehr.
Dann nach Hause.
Und dann nach Hause, ja.
Wo wir gerade schon bei so komischen Touren sind, können wir doch nochmal zurück zur Tour gehen, ja, aber zu der alternativen Tour.
Genau, wo da sich jetzt schon Leute auch anschließen wollen. Übrigens auch Thomas de Gendt, auch einen Tweet rausgehauen, so, ob es zu spät ist, sich vielleicht dafür noch anzumelden, weil das ihm besser und sicherer erscheint.
Lachlan Morton fährt nämlich die gesamte Tourstrecke, also inklusive Transfers, self-supported mit dem Rad mit. Und einige seiner Teamkollegen selbst haben gesagt, dass er nicht ganz sauber wäre.
Mit Birkenstock fährt er jetzt gerade, ne?
Ja, er hat gegen Knieschmerzen, ja, jetzt, ne? Hat jetzt Flat Pedals und Birkenstock.
Ja. Ist kein Scherz.
Wie, der hat Knieschmerzen? Vom Fahrradfahren?
Ja, ich dachte, der wäre... Der hat am Anfang erstmal erst
ja,
angefangen.
Aber ich kenne so das ganz gut, wenn du so eine...
Und,
wenn du so eine Rahmentasche hast und dann läuft das Knie nicht ganz gerade und so, das geht relativ schnell.
Ja, ich hatte das Problem, als...
Das habe ich mich sowieso gefragt, diese Tasche, die der in der... in dem Dreieck drin hat, da würde ich lieber einen Rucksack anziehen.
Ja. Und ich hatte das, wie gesagt, auch und ich habe immer noch Knieprobleme, deswegen.
Ich finde, man muss es ja auch nicht so auf die Spitze treiben, man ist doch immer noch ein Rennfahrer. Ich meine, da fährt doch eine Crew mit, die kann ihm doch sein scheiß Zelt mitnehmen, come on.
Ja, nee, aber so. Dann ist er nicht mehr authentisch. Das ist nämlich auch, das ist der Hate, den ich auch bekommen habe.
Der wird wirklich nicht die ganze Zeit begleitet, ne? Also der hat, natürlich treffen die den ab und zu, machen ein paar Fotos und so, aber der wird nicht begleitet. Also der ist schon eigentlich eher alleine unterwegs.
Ja, nee, die müssen schon oft stehen, weil die Bilder sind von verschiedenen Situationen, die sind immer, wenn er pennt und so. Also
ja, die sind ja sowieso da. Ja. Ne, der fährt ja die Strecke, Gut. Also da entsteht schon Bildmaterial.
Also mich kriegt er jetzt mit dem Gepäck nicht. Die Nummer ist cool, aber das Gepäck bräuchte ich jetzt nicht dabei. Aber okay, man spricht ja auch andere Leute an als mich.
Richtig, ja. Mich spricht man auch nicht an.
Und was heißt, da fahren jetzt noch ein paar Leute mit? Hat er dann auch wirklich wie bei Forrest Gump, wo die Leute so mitlaufen?
Nee, der ist so ein Tandemfahrer.
100 Meter hinter dem hat er dann so eine Horde, so ein Feld fahren. Von so.
Sind wir noch bei Jonas Gravel. Deichmann oder bei.
Gravelbikern. Nee, jetzt sind wir wieder bei Lachlan Morton. Okay. Also hat der jetzt. Weil der hat jetzt. Wer hat von euch gesagt, dass da jetzt Leute noch mitfahren wollen?
Basti meint es, aber da meinte er, dass Thomas de Gendt mitfahren
möchte.
Ach so,
de Gendt.
Ja, de Gendt. da müsste aber halt Lachlan Morton aussteigen dann, beziehungsweise.
Wie auch immer. Good luck.
Lachlan. Genau. Good luck.
Aber hättet ihr da Bock drauf?
Nein, nee, gar nicht.
6000 Kilometer oder wie viel fährt er fast?
0%.
Nee, gar nicht.
Und die ganze Zeit im Zelt, ne?
Nee.
Ich meine, Paul, wir wissen ja, dass du nicht. Du bist,
nein,
würdest das mit Hotels machen?
Ey, aber Andi, guck mal, ich kann es halt gar nicht verstehen, dass man, sobald man irgendwie Gravel fährt, dass man auf einmal sich eine Lenkertasche ranbauen muss und im Zelt schlafen muss. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also. Nur weil man ein Rennrad fährt, fährt man ja auch direkt die Tour de France.
Ja, es gibt halt so zwei verschiedene Annäherungsmöglichkeiten. Es gibt die Annäherungsmöglichkeit von, ich fahre gern Fahrrad und mache jetzt Gravel- und Radreisen. Und so wie von dir und von mir im kleineren Maße, ich fahre gern schnell Fahrrad, habe auch vielleicht mal Cyclocross ausprobiert, in welchem Ausmaß auch immer, und fahre jetzt natürlich lieber die dickeren Reifen, aber immer noch schnell.
Ich finde es einfach krass lang auch, ne? Ich immer vor. Naja, egal.
Es muss alles bei ihm glatt laufen, sonst schafft er es nicht.
Ah ja. Ja, aber was ist denn der Plan? Er will gleichzeitig mit denen ankommen.
Nee, vor denen.
Ah ja.
Er will die
vor
schlagen.
Denen. Aber der muss auch 2000 Kilometer mehr fahren.
Genau,
oder so, ne?
Weil er der Transfer und dann der lange Transfer von Bordeaux nach Paris.
Ich glaube auch nicht, dass es safe ist, dass man sowas schafft, wenn man das nicht vorher schon dauernd so macht. Also gut. Wir haben die Folge heute steigernd aufgebaut, was die Wichtigkeit von Radrennen angeht. Und,
wir fallen gerade wieder.
Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight. Erste, unfassbarerweise, tatsächlich jetzt erste Qualifikationslauf von Crit-DM. Wie ich gerade schon angekündigt habe, ist am Wochenende unfassbarerweise tatsächlich der erste Quali-Lauf zur Kriteriums-Deutschmeisterschaft gelaufen, und zwar in Chemnitz. Und wir haben uns natürlich den in Besenwagen geholt, der von unserem letzten Crit-DM-Gast Andi Meier quasi nominiert wurde dafür, als einen der Hauptkonkurrenten dargestellt wurde. Und erstmal hallo, Florenz Knauer.
Servus miteinander und danke für die Nominierung an Andi Meier.
Ja, Adi, erzähl doch mal schnell, ihr seid schon in einem Team gefahren.
Ja, Florenz und ich, wir sind jetzt 2009, oder?
Sind 2009, zusammen, ja.
Richtig. Sind wir zusammen bei damals Kota Indeland in der U23 gefahren. Also für ein KT-Team sind wir damals als U23-Fahrer gefahren. Und wir sind einige Rennen zusammengefahren und kennen uns daher auch jetzt schon eine ganze Weile. Und deswegen, unter anderem deswegen, habe ich ihn natürlich auch als Mitfavoriten direkt schon auf dem Zettel gehabt für die Crit-DM. Ja. Erfahrung bringt er ja genug mit.
Ne? Ja, das ist richtig. Ja, lange noch bin ich dabei. Ich hab die Woche mal überlegt, wann ich überhaupt angefangen habe. Das sind jetzt schon 23 Lizenzjahre. Ich bin selber schockiert. Ja, ich glaube, damals ist es so gewesen, dass dieses Team Rheinland-Pfalz, wo du eigentlich starten solltest, glaube ich, auseinandergebrochen ist, und dann bist du zum Glück zu uns gewechselt. Und das war ja die erfolgreiche Saison, wo du bei der Thüringer Rundfahrt 1, 2, 3 Etappen gewonnen hast.
Zwei. Ja, und Florenz ist hier angefahren, ja, war oder was?
Eine coole Zeit.
Ja, wer war noch da? Marcel Meisen war auch noch dabei. Ne? Das waren so... Wir waren auf jeden Fall einmal alle zusammen im Gruppetto. Da kann ich mich noch dran erinnern.
Der Jupp war dabei, der Matthias Battling oder Yannick Maus. Die Jungs, ich weiß nur, dass ich das Preisgeld ein bisschen geschmälert habe wegen öffentlichen Ärgernisses. 20 Schweizer Franken. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage ja noch mit 20 Schweizer Franken bestraft wird oder ob das deutlich mehr geworden ist.
So, erzähl mal, in welchem Team du jetzt fährst. Und das ist ja, glaube ich, neu, und was eure Ambitionen soweit sind. Und dann, bevor wir zum Rennen am Wochenende kommen, spiele ich kurz die Voicemail von Andi Meier ein und du kannst sie dann kommentieren.
Also jetzt zum Team. Das ist eigentlich, sind die Fahrer, ja, der harte Kern vom Team, Hammann Radteam, das hat er gesagt. Da bin ich ja 2016 gefahren, dann bin ich ein Jahr in Amerika gewesen, dann war ich wieder 18, 19. Und da haben wir uns eigentlich schon 2019 gesagt, wir müssen uns selbst auf die Beine stellen, als das Team dann vom Stefan Hermann und vom Grisha Janoschke sich entschieden hat, sich aus dem KT-Bereich zurückzuziehen. Hat dann leider nicht geklappt, und letztes Jahr haben wir nochmal drüber gesprochen, und dann haben der Florian Obersteiner, der Christopher Hatz, was ja ein Begriff ist, der Marcel Franz und der Lukas Hermann und meine Wenigkeit sich zusammengeschlossen und gesagt, wir stellen selbst was auf die Beine. Einfach ohne Druck, Spaß haben, ein bisschen um die Ecken flitzen und mit guten Klamotten, guten Rädern eine gute Zeit verbringen miteinander. Ohne Stress und ohne Drama.
Und klappt das?
Ja, soweit sind ja nicht so viele Rennen gewesen, und die zwei wenigen, die mal gefahren sind, da waren wir nicht mal als ganzes Team am Start, leider. In Karbach waren wir ja bloß zu zweit, weil die Nachfrage so riesig war. Und das war ja sehr unverhofft, unerwartet, dass ich da gewinne, weil ohne Rennen kein Vergleich, und im Training allein zu trainieren ist immer schwierig. Und ich habe mir dieses wieder erlaubt, ohne was zu trainieren, weil ich fahre von Genuss. Es soll Spaß machen, und ich will mich da auf keine Zahlen fixieren und nicht irgendwo da Druck machen. Gut,
was ich jetzt natürlich hören will, ist, dass du deutscher Meister werden willst.
Ja gut, ich denke, als das am Anfang rauskam mit Mainz-Ebersheim, die letzten zwei Austragungen habe ich ja gewonnen, das wäre mir definitiv gut entgegengekommen mit dem Hügel drin. Jetzt haben sie es verlegt auf Gießen, wo es tellerflach ist. Eine 900 Meter Runde mit Verengung auf der Zielgerade. Wir haben uns das ja schon angeguckt. Ist jetzt auf jeden Fall schwerer geworden für mich als Rennfahrertyp, da zu bestehen, vor allem gegen Kempten. Die stehen ja, die haben ja jetzt schon 8 Mann qualifiziert. Stehen da wahrscheinlich mit 10 Mann am Start. Und tellerflach, da kannst du nicht irgendwie sagen, du trittst dann Berg an und musst nicht gegen alle fahren. Du musst ja wirklich, da kannst du keinen abhängen. Und die Kempner, die sind ja eingespielte Truppe. Ich kann mir, oder mir ist es jetzt noch nicht ersichtlich, wer gegen die Kempner bestehen soll. Die stellen den deutschen Meister und jeder fährt gegen Kempten mehr oder weniger, um deutscher Meister zu werden.
Ja, ich würde sagen, da ist mal wieder so wie in manchen Jahren der Tour de France, muss sich die Konkurrenz vereinen.
Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir sind 5 Mann. Wir haben jetzt, wenn ich das alles richtig lese, die Statuten vom BDR, müssten wir zu dritt qualifiziert sein. Also der Lukas Hammann ist ja im Amateurrennen gefahren, ist da 2. geworden. Und somit, wenn er dann im Juli aufsteigt, automatisch dabei. Aber mit dieser A, B, C habe ich mich leichter getan als mit dieser Elite-Amateur.
Aber kann man irgendwo eine Rangliste einsehen? Mich würde auch mal interessieren, ob ich mittlerweile mal dann irgendwann Elite-Amateur bin oder ob ich weiter in Amateurrennen fahren muss.
Ich glaube, das sind ja diese Stichpunkte, Stichtage, wo du dann aufrutscht.
So, lass uns mal kurz hier reinhören, was Andi Meier so zum Wochenende gesagt hat und dann auf das erste Rennen kommen. Und dann kannst du mal erzählen, wie der Tag so abgelaufen ist.
Hi Besenwagen-Crew, hier die Insights zum ersten Qualifikationslauf der deutschen Amateur-Krittmeisterschaft. In Chemnitz ging es heute rund ums Kaufhaus, respektive rund um Parkplatz. Nicht unbedingt von der Kulisse ein Leckerbissen, aber echt eine Top-Veranstaltung und dickes Lob geht raus an die Veranstalter. Richtiges Highlight vorab, es gab endlich mal wieder eine Dusche. Dieses und letztes Jahr haben wir dann immer nackt zwischen den Autos auf dem Parkplatz mit der Campingdusche vorlieb nehmen müssen und es war dann heute schon echt nice. Zum Rennen, alle üblichen Verdächtigen waren am Start, ein paar Teams glänzten aber auch mit Abwesenheit. So waren es nachher knapp 100 Starter laut Startliste und ausgefahren wurden in 80 Runden gleich 81 Kilometer 16 Wertungen. Also alle 5 Runden Wertungsabnahme. Und wir waren alle so heiß. Also ich meine, so heiß. Klassisches Rezept, wie Spaghetti-Eis mit Sahne, ich fahre die erste Wertung. Die habe ich dann dank auch meines heutigen Leadout-Fahrers mit Virtua-Erfahrung Julian Kern direkt gezogen. Dario wurde in meinem Windschatten dann auch noch 2. und es war serviert. Für die Zahlenfreaks, bis dahin hatte ich knapp so 420 Watt im Mittel auf der Uhr. Die Wertungsrunde waren dann über eine Minute 500 Watt mit einem 1500 Watt Sprint. Und wer zieht drüber? Wie schon in der Folge verraten, wir. Es bildet sich daraus eine 5-Mann-Gruppe mit Jonas und Steffen, 2 von uns. Und die haben dann erstmal fleißig Punkte gesammelt, bis das Team Wheelsports Metropol Racing, das echt ambitioniert innerhalb von ein paar Runden zugebückt ist. Da war dann aber schon die Hälfte vom Rennen rum und für uns war klar, wir müssen jetzt dem Jonas seinen Sieg absichern und so viele in die Top 20 bringen wie möglich. Mit den Top 20 hat man dann auch die Qualifikationskriterien erfüllt und man kann im Finale in Gießen starten. Das hat dann auch echt gut geklappt. Jonas gewinnt souverän und wir bringen 8 Fahrer in die Top 20 und sind echt happy. Fahrzeit war knapp Stunde 40, also stabiler 46,5er Schnitt. Aus den unterschiedlichsten Gründen sind wir heute erst angereist. Jan aus Innsbruck und Dario aus Offenburg. Die hatten die längsten Wege und ihr kennt das, erstmal so ein richtiges Autobahnbein am Start. Aber zum Glück ist alles gut gegangen und jetzt nach knapp 18 Stunden Trip sind wir so ungefähr um Mitternacht wieder daheim. Das Bein fühlt sich jetzt nach der Belastung und nochmal 6 Stunden Fahrt kaum besser an, aber jetzt geht's ja ans Bett. Weiter geht's in 3 Wochen in Eschborn und wir haben noch welche, die sich qualifizieren wollen. Es kann also so weitergehen und wir sehen uns in Eschborn. Gute Nacht.
Aber jetzt noch meine Frage, warum haben die nur einmal auf dem Podium? Also ich bin jetzt schon davon ausgegangen, dass sie das Ding irgendwie rasieren. Erster, zweiter, dritter mindestens.
Ist auch egal. Die brauchen halt nur die Quali.
Ja, ich denke auch, das ging eigentlich, es geht nur um die Quali am Anfang. Eigentlich zählt nur ein Rennen und das ist in Gießen und die anderen sind nur der Weg dahin.
Deswegen war Florenz jetzt auch nicht auf dem Podium. Der hat ein bisschen versucht unterm Radar zu sein.
Nee. Nee, es war, wie er schon gesagt hat, es ging gleich los, es waren gleich Stürze in den ersten 2 Runden, die erste Wertung wurde ein bisschen aufgehalten. Gut, das gehört dazu. Die 2. habe ich dann gewonnen und dann hat Kempten natürlich gleich drüber gezogen. Aber für uns war es von vornherein wichtig, dass wir alle qualifizieren und wir waren jetzt bloß 3. Marcel und ich haben uns qualifiziert bei Flo von Florian Obersteiner war es wegen schwieriger. Der kommt von einer schweren Verletzung, der hat sich den Meniskus abgerissen und drei Bänder im Knie. Der hat leider nur einen Punkt gemacht und muss jetzt auf Eschborn hoffen. Aber Kempten hat die, ja, ihre Aufgabe gut erfüllt, die sind stark vorne und es ist echt schwer, an den Jungs vorbeizukommen. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass aus NRW irgendwie eine starke Truppe noch kommt.
War keiner da, ne?
Aber wie viele Rennen gibt's noch?
Also angeblich soll es ja 5 geben. Mir ist jetzt bloß bekannt, dass Eschborn fix ist am 17.07. Dann soll ja das in Ulm noch stattfinden. Ich denke, das ist für uns noch interessant und die im hohen Norden, die müssen wir gucken, wenn es wichtig ist, dass wir noch Jungs qualifizieren müssen, wenn wir auch fahren müssen. Ansonsten werden wir uns das schenken.
Paul, was mit dir? Schaffst du noch eins zu fahren, oder?
Ja, dessen frage ich ja nicht. Also Eschborn schaffe ich nicht. Ey, ganz ehrlich, ich brauche doch nicht hinfahren. Also wenn ich Amateure fahre, habe ich vielleicht eine Chance. Wie viele kommen weiter? 10, 15?
20. Die ersten 20 qualifizieren sich.
Das sollte ich vielleicht noch schaffen.
Aber so wie ich das gelesen habe in den BDR-Statuten, also wenn du dich selbst bei den Amateuren qualifizierst und dann an dem Tag X, wo das Rennen ist, am 29. August, dann aber in der Liga-Amateurklasse bist du automatisch dabei, wenn ich das richtig interpretiere, was der BDR geschrieben hat.
Ja, keine Ahnung.
Was mir das Ganze nicht ganz schlüssig ist.
Aber ich wüsste nie, was ich da sollte. Also, keine Ahnung. Auch nur Kanonenfutter sein, habe ich glaube ich auch nicht so richtig Bock drauf, wenn überrundet werden.
Aber es hört sich ja eigentlich schon so von außen schon mal erstmal ganz cool an. Wie war es denn mit Zuschauern? Waren Zuschauer da oder war gar nicht erlaubt?
Ja, eigentlich war es nicht erlaubt. Ich meine, ich bin darüber gereist, ich komme ja aus Franken, was in Bayern ist, wie man ja unschlechter hören kann. Ich war ganz schockiert, es ist keine Maskenpflicht. Die Stadtbusse sind vorbeigefahren, da hat keiner Masken auf. Bei uns ist das noch alles voll im Gang, das Corona-Thema. Da drüben war das eigentlich schon wie abgehandelt. Ja, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Menschen mit Maske gesehen, außer mich selbst im Spiegel. Zuschauer war, naja, wie es halt so ist, auf so einem Parkplatzkurs relativ begrenzt. Es waren ein paar wenige da, aber das waren alles Angehörige von Sportlern, Betreuern.
Wie immer.
Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Bratwurstbuden und sonst irgendwas aufgebaut ist und Kuchenbuffet und Kaffee. Das fehlt halt einfach alles noch.
Ich hoffe, dass man das bis zum Finale so ein bisschen
hinkriegt. Da sind die Amerikaner wegen voraus.
Ja, du bist da drüben gefahren, ne?
Ich bin da drüben gefahren. Ich habe jetzt ja mitgekriegt, der Tulsa Tough. Also das war ja wie, als wenn es wie früher zu guten Zeiten, dass da 30.000, 40.000 Zuschauer sind. Big Party. Das ist ja immer, ja, nicht mit dem zu vergleichen, was in Deutschland geboten ist. Mhm. Nicht annähernd.
Erzähl doch mal, du bist ein ganzes Jahr lang auch da die Crits alle gefahren, oder?
Ich bin ein Jahr, genau, die USA Crit Series bin ich ziemlich viel gefahren. So, das war jetzt erst war, dieses Tulsa Tough bin ich gefahren, die drei Rennen jetzt. Das war ja echt der Riesenhighlight. Crybaby Hill, da fährst du den Berg hoch, da ist Big Party auf der Straße. Die Menschenmengen trinken, die stoßen an, das Vorausfahrzeug fährt durch, Berg hoch. Dann trennen die sich auf, das Feld fährt durch und dahinter schließt sich wieder die Meute und feiert Big Party. Es ist schon richtig was geboten in Amerika und echt nur zu empfehlen, echt, es ist...
Ist es da so, dass die so Dollarscheine hinhalten?
Ja, so krass ist es nicht, aber die bieten dir dann nachher Bier an und sind halt alle in Feierlaune. Es ist ja so, dass du in Amerika nicht offiziell draußen Alkohol trinken darfst. Mhm. Und zu solchen Events dürfen die Alkohol trinken und das nutzen die Jungs dann halt aus, ne?
Ah, okay. Da. Das ist das Geheimnis.
Vermute ich, dann gibt's ja, du hast ja meistens einen Livestream, dann hast zwei Sprecher. Es sind Riesen-Events. Das ist echt, okay. Das sind 180 Stadtam-Kriterium.
Ja, die Straße ist natürlich da drüben auch ein bisschen breiter, ne?
Das ist richtig, ja, aber die stehen irgendwie drauf, dass sie dann irgendwie das Ziel am Ende der Abfahrt, Kurve 50 Meter, da stehen die voll drauf, das ist oft. Da kommst du dann mit 75 in die Kurve und kämpft ums Überleben.
Bist du denn da auch schon gegen den mittlerweile berühmten Justin Williams gefahren?
Ja, klar. Justin ist ja damals schon gefahren für Silence. Der Corey Williams ist ja damals für Elevate gefahren. Damals war er nicht so stark, wie er mittlerweile auftritt. Ich meine, ich sehe es ja jetzt nur, ich bin ja jetzt noch nicht direkt gegen Corey in letzter Zeit gefahren. Aber damals war der Justin der auf jeden Fall super stark und ich brutal schnell im Endspurt. Du hast nur das Leben schwer machen gekonnt, wenn irgendwo ein harter Antritt drin war, so ein U-Turn oder eine Welle Sand. Dann war da nichts, aber sonst war gegen den kein Kraut gewachsen im Sprint. Ja, aber jetzt nochmal zurückzukommen, dann bin ich noch diese Tour of America's Dairyland gefahren. Das sind ja 11 Rennen am Stück, jeden Abend, 1,5 Stunden. Das ist schon natürlich eine andere Belastung, die man so bei uns nicht kennt. Es war jetzt nicht so extrem besucht wie Tulsa Tough oder BC Super Week, aber es hat trotzdem riesen Spaß gemacht und die machen da echt mega Show, die Amis. Da können wir uns echt eine Scheibe abschneiden. Ich bin mal gespannt, was der Paul spricht von diesem Belgian Waffle Ride in San Diego, wie er das erlebt.
Ja, das bin ich auch gespannt.
Bei mir, das wäre jetzt meine Frage auch, wie wird das genau aufgezogen oder was müsste ein Veranstalter in Deutschland machen, um da so eine Stimmung zu haben oder so viele Leute überhaupt erstmal an den Straßenrand zu bekommen wie in den USA?
Ja gut, die machen da halt immer ein riesen Event, die bieten da viel außen rum, ne? Die machen dann für Kinder Sachen und die machen Riesenbühne, wie die Ami halt, die ziehen es riesig auf, machen riesen Werbung. Gut, dann gibt es oft so einen Biergarten, wo du, wie gesagt, dann Bier trinken kannst. Die machen Big Party. Und ich habe das Gefühl, dass die Mentalität da drüben ein bisschen anders ist. Die sind offener für so Sportevents. Egal, ob die jetzt Eishockey, Football, Baseball, die sind einfach fanatisch auf Sport und die haben Bock, wenn das jetzt da in ihren Ort ist, dann unterstützen die das. Was es bei uns halt noch ein bisschen die Nische ist, Radsport oder Randsportart mehr oder weniger, gerade Amateurbereich. Wir fahren ja irgendwie rund um die Kirche oder im Industriegebiet. Es ist halt nicht so interessant, wie wenn die das Event im Ortskern machen und die ganze Gemeinschaft da einbinden. Und das Preisgeld zieht natürlich viel Sportler. Aber du musst halt auch sagen, die kommen aus dem ganzen Land geflogen. Das sind ja unheimliche Kosten. Stadtgelder sind da drüben ja schon mal 70, 80 Dollar, nur dass du dich beim Kriterium an Stadt stellen darfst. Und das haben wir ja nicht. Ne? Ich meine.
Was gibt's denn da so für Prämien?
Ja, ist unterschiedlich. Also, ich sag mal, es fängt so bei 1000 Dollar für den Sieg an. Das größte, wo ich gefahren bin, 15.000 für den Sieg. Und dann gibt's halt Prämien. Die machen eigentlich ganz coole Crowd-Dreams, die sammeln in der Menge. Und dann sprechen die Sprecher irgendwann drüber, erzählen, wie viel sie haben und irgendwann sagen sie so, nächste Runde Crowdbream. Und dann gibt es halt das, was sie gesammelt haben. Ich habe es erlebt, das waren schon 3.000 Dollar für einen einzelnen Sprint. Oder in Dairyland, Tour of America's Dairyland, da hat einer hinten im Garten so eine riesen Glocke aufgestellt, hat einen Zielstrich gemacht selbst, der hat eine Hausparty organisiert und hat gesagt, bei mir gibt es 5.000 Dollar, nachdem die Glocke geläutet hat. Und das war, ich glaube, für den Sieg gab es 300 Dollar und der Justin Williams hat dann die 5.000 Dollar mitgenommen. 5 Runden vor Schluss.
Ja, gut.
Geil.
Ja, da wissen wir ja Bescheid, wenn ein Besenwagen mal ein Rennen veranstaltet.
Bei der Crit-DM machen wir auch auf der Gegengerade.
Ja, genau. Ich wollte ja immer mal, wenn in Köln wieder, keine Ahnung, es war ja schon mal so der Plan, bevor Corona kam, wenn Köln ein Rennen veranstaltet wird, dass wir auch mal eine fette Prämie sponsern. Zieht halt, ne? Ich meine, in Deutschland ist ja schon, keine Ahnung, 100 Euro ist ja schon viel für einen Sieger.
Ja, auf jeden Fall. Was ist denn das standardmäßig 60 Euro beim Grid?
Ernsthaft? Nur noch 60 Euro?
Also das ist das, was sie zahlen müssen, ne? Ich habe schon erlebt, dass es weniger war. Ich habe aber schon erlebt, dass es mehr war, ganz klar. Aber es ist auf jeden Fall sehr schwer, da irgendwie überhaupt Spritkosten zu decken.
Das ist echt krass. Ja, schade. Da gab es auf jeden Fall bessere Zeiten.
Ja, definitiv. Und die guten Rennen, die waren ja leider auch immer weniger.
Was ist so dein Lieblingskriterium in Deutschland?
Ja, ich denke eigentlich Dachau-Berg-Kriterium. Das ist ein verdammt ehrliches Rennen. Ich meine, da wird ja sofort aufgezeigt, ob du Druck hast oder nicht. Wenn du schlecht drauf bist, ist das relativ schnell vorbei für dich. Das sind, glaube ich, jede vierte Runde Wertung, Kopfsteinpflaster berghoch. Es ist halt echt brutal schwer.
Ein bisschen wie Aachen.
Ich bin Aachen einmal gefahren.
Das ist ja kein Kriterium.
Aachen ist nicht so schwer.
Aachen wird ja auf Endsieg gefahren. Okay. Also in Nordrhein-Westfalen ist ja tatsächlich meistens so, also zumindest zu meiner aktiven Zeit, gab es ganz wenig Kriterien und die meisten Siege wurden auf Endsieg gefahren. Also das ist natürlich nochmal eine ganz andere Belastung, dann alle 4 Runden so einen Berg rauf zu sprinten oder halt nur einmal am Ende. Ne?
Ja, Wobei du bei dem Rennen viel über Cleverness machen kannst. Ich meine, da fahren nicht viel jede Wertung mit. Und das muss ich auch noch dazu sagen, in Amerika geht auch jedes Kriterium auf Endsieg, nicht nach Punkten. Das kommt uns zugute, wenn wir rüberfliegen, weil du kannst dann die ein oder andere Prämie mitnehmen. Du bist ja gewohnt, dass du oft sprinten musst.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich bin schon hyped und ich hoffe, dass wir da auch hin können. Ich würde es mir echt gerne angucken, wenn dann im August Finale ist. Mal sehen, wie es noch läuft. Was denn jetzt deine Nominierung? Was die härteste Konkurrenz, abgesehen von Kempten?
Abgesehen von Kempten?
Ihr selber.
Ja, schwierig. Jetzt am Wochenende konnte ich nicht wirklich jemanden ausmachen, wo ich sage, okay, der hat den Überdruck. Vielleicht sind die ja clever. Quält hat er definitiv der Nuber. Der ist auf jeden Fall auf der Liste. Der ist sehr ein cleverer Rennfahrer, war ja auch schon deutscher Bergmeister. Der kann sich auf jeden Fall gut positionieren und fährt immer sehr smart.
Gut, dann warten wir jetzt mal Eschborn ab und dann werde ich die nächsten Kandidaten hier einladen. Dann, vielen Dank, dass du da warst.
Okay, Paul, ich wünsche dir noch viel Erfolg.
Danke dir.
Auf der anderen Seite drüben über dem Ozean. Und lass die Ärger die Amis ein bisschen.
Auf jeden
Colin
Fall.
Colin Strickland.
Ey, ich hoffe es.
Mit dem bin ich ja schon reingefahren.
Ich habe gerade ein bisschen Angst,
drück dir die Daumen.
Dass die mich in die falsche Rennkategorie einordnen. Ich habe da so ein bisschen das Gefühl. Aber es gibt einmal Pro, die starten 10 Minuten vor dem Rest. Und ich hoffe, dass ich bei den Pros fahren darf, weil sonst wird es schwierig, 10 Minuten aufzuholen. Aber gut.
Ja, ruf da vorher an, sagst du, bist Gravel Pro.
Habe ich schon gemacht. Alles schon gemacht, Stoffi, alles schon in die Wege geleitet.
Ja, vielleicht haben die gesehen, wie stark du bist und dachten, ja, der braucht ein bisschen Handicap, wie früher genau. Die AB-Klasse.
Erstmal eine Minute Vorgabe auffahren, ja.
Ach, schade, ich wollte ja eigentlich noch was erwähnen. Ne?
Ja, kannst ja.
Den Insider. Und zwar verbindet mich ja ein Andi ein bisschen mehr. Unser Vetter sind ja schon zusammengefahren. Und ich weiß ja, dass der Andi so ganz seinen Vater erwähnt. Die sind damals zusammen bei Nürnberger gefahren, bei der RSG. Bei den Aufständigen.
Keine und Folge ohne Werner Stauff.
1985 Deutscher Meister gewonnen, im Vierer Mannschaftszeit fahren zusammen. Dr. Dieter Burkhardt, Fahrenstein, Werner Stauff und Hans Knauer.
Hammer. Das ist so geil.
Da kannten wir uns schon quasi. So halb kannten wir uns.
Im Rückenmark. Ne?
Sehr schön.
Ja. Ja. Gutes Schlusswort auf jeden Fall.
Gut. Ja, cool, hat mir echt riesig Spaß gemacht.
Ja, dann
sehen
wir uns im August.
Genau.
Und dir auch viel Spaß noch bei den Qualifikationsläufen und dann bei der deutschen Meisterschaft. Ne? Lass mich nicht hängen hier, du warst mein Tipp. Die anderen kann ich nicht, da aus Kempten. Aber ich höre schon, die sind auch nicht so schlecht.
Aber ich will mein Bestes geben. Und erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Und die Meisterschaften sind ja sowieso immer speziell.
Das ist die richtige Einstellung. Alright, dann.
Alright.
Bis nächste Woche, Leute.
Tschö. Ciao.
So, Leute, wir hoffen, dass euch auch diese Folge gefallen hat und ihr bei unserem Lieblingsthema ein bisschen entspannen konntet. Und damit es auch so bleibt, schaut doch mal auf ergo.de vorbei und holt euch ein paar Infos zur Unfallversicherung.